With Progressive's Name Your Price tool, you can choose the best coverage option for you. Because you know you. Like, you know you can't cook. You're not one of those people who say that they can, but when people come over for dinner, they find out the hard way you can't. You can't even microwave popcorn, and that's literally just one button. Plus, measuring and patience are huge parts of cooking, and that's just not you. Only you know you. So get coverage options within your budget with Progressive's Name Your Price tool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Aber apropos Kindheit, ich habe ja mal hier KI gefragt, sag mir mal was über Ralf Kaspers. Wo kommt der her, wo geht er hin, was will er überhaupt?
Das wüsste ich auch gerne machen.
Und da hat mir KI gesagt, du bist in Borneo bist du geboren. Stimmt das? Hoffentlich?
Im Dschungel. Ja. Also das ist das, was meine Mutter immer erzählt hat.
Ach so, du weißt das gar nicht.
Ich war dabei bei der Geburt, aber kannst du dich noch an deine Geburt erinnern?
Naja, du warst offensichtlich laut
KI. Augusta-Krankenhaus, ja.
Ja, laut KI warst du 3.
Als ich auf die Welt kam.
Nein. Hallo und herzlich willkommen zu Sträter und Streberch, der Podcast. Thorsten ist krankheitsbedingt leider im Moment nicht da. Bis zu seiner Genesung habe ich mir vorgenommen, diesen Podcast mit interessanten Gästen und gelegentlichen Co-Hosts zu bestreiten. Und damit fange ich jetzt an. Und unser erster Gast.
Ich wollte gerade fragen, bin ich jetzt Co-Host oder bin ich der interessante Gast?
Nein, du bist der interessante Gast. Du bist der interessante, du bist
gelegentlich, manchmal ist er mein Sohn, meistens aber verstoßen.
Ja, genau. Und nein, mein interessanter Gast ist heute Ralf Kaspers.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du hier bist, dass du Zeit dir genommen hast, um an diesem Podcast endlich mal teilzunehmen.
Total gerne. Ich warte ja schon 10 Jahre auf die Einladung.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wir hatten es schon oft vorgehabt, aber irgendwie hat es sich dann nie ergeben. Keine Ahnung, lag wahrscheinlich an uns. Und mein gelegentlichen Host, das ist den ich zwangsrekrutiert habe, der ja. Ja einfach für eine so gewisse junge Dynamik so jetzt beiträgt.
Hilfe.
Ja, genau. Und ja. Wo fangen
junge,
wir denn an?
Du bist, junge ich finde die Dynamik, die Junge, die kommt absolut von dir gerne.
Ja, total. Ja. Ich weiß.
Ja,
also deswegen, ich komme zwar jetzt in so ein gewisses Alter, aber wie das so ist mit 60 fühlt man sich ja, oder 61, man fühlt sich ja eigentlich wie 30. Also kannst ja machen, was du willst. Und das,
ich fühle mich wie 60 und ich bin 30.
Ja, das ist dein Problem. Lieber Ralf, schön, dass du da bist und wir sind ein popkultureller Podcast, das heißt, wir reden über alles, was so popkulturell so ja, angesagt ist oder nicht mehr angesagt ist oder mal angesagt war oder angesagt sein könnte und von daher gleich mal vorab die Frage, was war der erste Film, an den du dich erinnern kannst, den du in einem Kino gesehen hast?
Der erste Film, den ich gesehen habe, war Das Schwarze Loch, Walt Disney.
Ehrlich?
Ja. Aber war der erste Film?
Das ist der erste Film, meine Güte, das ist aber auch wirklich steil angefangen gleich. Das ist einer der verstörendsten Disney-Filme, die es gibt.
Das kommt direkt, der kommt direkt nach Alice im Wunderland, der war auch sehr verstörend. Aber Das Schwarze Loch war
ja
der oder Superman. Ich glaube, Superman war der zweite Film, den ich gesehen habe.
Aber ja.
Wie alt war es denn dann?
5 oder so?
Ja, das kommt hin. Und ja, bei mir war es tatsächlich auch Walt Disney, aber es war Aristocats, aber das ist, ja.
Weißt du deinen Film noch?
Ja, genau. Deinen ersten Film?
Saw.
Boah.
Nein.
Toll. Ja, der Junge ist jetzt 6. Da gehen wir mal.
Nee, aber was war der?
Es stirbt kein Mensch in dem Film.
Also der.
Dem ersten Teil.
Nee, aber der erste Film, den wir, glaube ich,
Benjamin Blümchen.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Das war
Benjamin weiß ich auch nur, weil du mir das mal erzählt hast.
Ja, da waren wir keine gemeinsam Erinnerung im daran. Kino. Das war unser erster
Film. Wahrscheinlich musstest du ordentlich was verdrängen.
Ja, genau. Und was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
Im Kino? Der letzte Film, den ich gesehen habe zu Hause, war Bugonia.
Mit und, Emma Stone.
Ja, und genau. Der letzte Film im Kino, was war denn das noch?
Also ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal im Kino warst, weil wir beide waren zusammen und haben uns mal das Dingen angeguckt. Aber das ist wahrscheinlich, das hast du wahrscheinlich, warst du dann schon noch mal im Kino, oder?
Das Ding?
Das Ding.
Ja, nee, danach war ich, ja, danach war ich noch mal im Kino. Nee, ich habe gesehen Zootopia 2 im Kino.
Ah ja, okay. Ja, der ist ja noch relativ neu. Und ja. Hat er dir gefallen?
Ja.
Ja, mir hat er auch gut gefallen. Also das war auch, guckst du solche Filme dann gerne auch im Original?
Ja, wobei jetzt bei Zootopia, doch eigentlich schon. Ich gucke am liebsten Filme im Original.
Aha.
Und okay. Ich weiß gar nicht, ob Zootopia im Original war. Es war auf jeden Fall super, weil wir waren die einzigen im Kino. Es war irgendwie eine Nachmittagsvorstellung und es waren vielleicht 3 Kinder da und sonst niemand, weil das sind die besten Vorstellungen.
Das stimmt.
Ich mag es allein, also manchmal mag ich es allein im Kino zu sein und manchmal ist es ganz schön, wenn der Saal voll ist. Also beim Fantasy-Filmfest ist es super, wenn der Saal voll ist, weil alle gehen halt mit und finden die Filme, in ähnlicher Weise gut oder schlecht, das macht total Spaß. Mhm. Aber ich finde es total übel, wenn der Saal so voll ist, dass du erstmal keinen Platz mehr um dich rum hast, wenn alle Leute total nah bei dir sitzen. Es ist mittlerweile besser geworden, weil die Sitze einfach breiter sind. Aber ansonsten bin ich gerne eigentlich so eher allein im Kino.
Ja, ich auch. Das teile ich mit dir und ich setze mich auch immer ganz gerne so in eine 5., 6. Reihe, weißt du, da kann ich in Ruhe eine Nase bohren und gehe keinem auf den Senkel irgendwie. Nee, das hatte ich. Und ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, das war das letzte Mal auch bei Zootopia 2. Ich glaube, da war ich auch, weil den habe ich auch.
Nasebohren?
Nasebohren und in der UV gesehen, hier in der Bochumer Innenstadt, in einem Kino, im Kapitol. Und da waren auch so gut wie keine Leute. Saßen ganz hinten, saßen, glaube ich, 2 junge Frauen noch. Und sonst war das Kino leer. Nee, also ich mag das auch lieber. Es kommt, aber ich gebe dir auch recht, es kommt auf den Film an. Ne? Ich hatte auch damals. Und da sieht man mal, wie alt ich bin, Frankenstein Junior gesehen in einem vollen Kino.
Krass.
Und das war schon toll. Also das ist, wenn die Leute alle so lachen. ja, genau. Frau Blücher. Ja. Und also das ist, was habe ich denn zuletzt gesehen? Was hast du zuletzt gesehen?
Im Kino?
Ja.
Ich glaube 28 Years Later, The Bourne Temple. Sehr gut.
Ja.
Ich habe auch total viele gute Sachen gehört. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken.
Ja. Bist du eigentlich ein Horrorfan?
Ja, total.
Ja.
Das bedeutet, dass ich oft alleine ins Kino gehen muss, weil...
Was ja schrecklich für dich ist.
Ja, es ist schon... Nee, also allein ins Kino zu gehen ist jetzt nicht so toll. Allein oder zu zweit im Kino zu sein, das finde ich super. Aber so alleine ins Kino zu gehen, das macht schon mehr Spaß, wenn man mit Freunden oder... Leuten da ist, die man gerne hat, mit denen man sich danach austauschen kann. Das finde ich schon schön.
Ja, das stimmt.
Aber ansonsten, ich mag Horrorfilme. Ich bin mit Horrorfilmen groß geworden.
Ja.
Das Schwarze Loch.
Das Schwarze Loch, da war das einzig Gruselige, war dieser Roboter, der von Maximilian Schell irgendwie befehligt wurde.
Ja, das stimmt.
Die waren gruselig, aber es war jetzt nicht so horrormäßig.
Das war so Walt Disneys Antwort oder Versuch auch so auf diesen Science-Fiction-Bandwagon.
Ja, es war so voll der Star Wars und ich weiß gar nicht, gab es Battlestar Galactica da schon?
Ja,
ich denke schon.
Ja. Also es ging so genau in die Richtung und es war irgendwie nett.
Ja, genauso wie Moonraker, wo sie dann versucht haben, James Bond auch so in diese Science-Fiction
Dings. Und irgendwie ist es so das Prequel von, wie heißt der Nolan-Film mit dem schwarzen Loch?
Interstellar.
Interstellar, genau.
Ja.
Weil es da auch so ein schwarzes Loch gibt und so. Ja. Das ist irgendwie, fand ich schon faszinierend. Also als Kind denkst du, oh wow, ich möchte auch auf jeden Fall Astronaut werden.
Ja.
Okay. Das war schon ganz cool.
Das hatte ich bei Alien.
Echt?
Ja, da wollte ich Astronaut werden.
Oder Marine. Space Marine.
Cool. Ja, bei Alien. Alien ist so lustig. Also, wo du gerade sagst, dass du deinem Sohn mit 6 Saw gegeben hast.
Nee, das war, wenn dann war es Jurassic
Park. Nein, es war Cannibal Holocaust.
Nee, es wird immer schlimmer.
Also, ich habe bei unseren Kindern auch so manche Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel Ich finde Augsburg Puppenkiste, finde ich, also da bin ich ja mit groß geworden, deshalb habe ich da so nostalgische Gefühle und dachte, ja klar, kann ich meinen Kindern auch Lukas der Lokomotivführer zeigen und Jim Knopf und so.
Ja.
Und habe nicht damit gerechnet, dass Frau Malzahn, dieser Drache, dass der sehr traumatisch sein kann.
Ja.
Und mein mittlerer Sohn, der hat, glaube ich, bis heute noch Albträume wegen Frau Malzahn.
Ja, das stimmt. Ja, das ist. Aber ist das nicht ein tolles Gefühl? Ich meine, wir haben ja jetzt hier Vater-Sohn auch in der Runde. Irgendwie, wenn dann so die Zeit kommt, wo man die Filme, die man selber gut fand als Kind und als Jugendlicher, dann mit seinen Kindern teilen
kann? Genau, das wollte ich erzählen. Alien. Ich dachte, die sind jetzt alt genug und wir haben auch den Exorzist schon abgehakt. Und dann ist jetzt mal Zeit für Alien.
Ja.
Und dann habe ich den gekauft und runtergeladen. Und dann, fand er den total langweilig. Und ich konnte verstehen, wieso. Mhm. Weil er ist einfach echt langsam.
Ja.
Und ja, also mir geht es zumindest so, ich fange an, dann so alte Filme, die ich so toll fand, irgendwie dann doch nochmal neu zu sehen und neu zu bewerten, natürlich.
Natürlich, klar.
Manche sind dann nicht so gut alt geworden und andere sind einfach in ihrer Langsamkeit einfach trotzdem ganz cool gewesen.
Ja, stimmt. Ich muss zugeben, ich war, als ich Alien das erste Mal gesehen habe damals im Union-Theater, im Großen Haus, ich war auch nicht begeistert. In meinem Kopf lief das parallel mit Das Ding. Mhm. Und ich war ein größerer Fan von John Carpenters Das Ding. Also,
lief Das Ding nicht zeitgleich mit E.T.?
Das kann auch sein. Ich bringe da bestimmt auch Sachen durcheinander irgendwie. Aber Das Ding, das war für mich, den fand ich wesentlich besser als Alien. Mhm. Irgendwie, ich finde Aliens, die Fortsetzung, die war dann großartig, also da lasse ich nichts drauf kommen, aber Alien, das hat wahrscheinlich auch wegen der sehr langsamen Erzählweise, ich weiß den natürlich heute ganz anders zu schätzen, das ist ganz klar, aber trotzdem, das war damals, und ich hatte einen Kollege, der war da totaler Fan von, der hat echt alles gehabt irgendwie und
alles.
Und ja, alles, wirklich. Also das, was du in Deutschland gekriegt hast, war ja nicht viel. Aber, und dann war ich mal irgendwann mit meiner Mutter in New York und da gab es diesen Forbidden Planet und da hatten sie dann wirklich das Alien so als Figur so gehabt. Da habe ich gedacht, oh Mann, ey. Aber na, es war dann zu teuer irgendwie. Aber aber Aliens finde ich gut. Hast du die Serie eigentlich gesehen, Alien Earth?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja, das hätte mich. Ja, es ist echt so ein Mixbag. Das hat gute Ansätze, aber es nimmt diese ganze Alien-Sache, nimmt es halt aus diesen engen Korridoren raus, aus diesen Raumschiff-Korridoren. Und verpflanzt das wirklich, teilweise hast du das Gefühl, das ist jetzt Jurassic Park, was ich jetzt
hier gerade
kenne. Und das fühlt sich merkwürdig an.
Das ist auch so seltsam, welche Crossover die gemacht haben. Also Alien versus
Predator. Ja. Das waren die Dark Horse Comics damals.
Das waren die Dark Horse Comics, genau.
Ja. Und das war glaube ich, der vorletzte Film, den ich gesehen habe. Badlands.
Ja.
Hm?
Der war ganz cool.
Ja. Der war cool.
Der macht Spaß.
Für das, was er war, absolut. Also der Trachtenberg, der ja auch ehemaliger Podcaster, muss ich immer wieder erwähnen. Die hatten damals genauso einen Podcast wie wir. Also drei Typen sitzen an einem Tisch und labern über Filme. Und der ist jetzt mittlerweile Regisseur oder war vielleicht damals schon Regisseur. Und der macht jetzt diese wirklich ganz guten Predator-Verfilmungen, weil der hat ja auch Prey gemacht. Mhm. Hast du den gesehen?
Nee.
Oh, der ist super.
Ja. Der spielt so zu Amerika, also so im Wilden Westen-Zeit mit einer Indianerin.
Ja, genau.
Den Trailer, daran kann ich mich erinnern.
Also der ist sehenswert. Ja. Der ist echt sehenswert, weil der das mal, der packt das wieder in so einem anderen Kontext, wo du denkst, oh, okay, das ist neu. Ja. Das haben wir noch nie gesehen. Und der hat auch diese Animationsserie gemacht, diese Anthologieserie.
Killer of Killers. Ja, sehr stilistisch, sehr, sehr gut gemacht.
Auf Netflix.
Nee.
Auf Disney. Also wenn
auf
du,
Disney.
Auf Disney.
Auf Disney.
Ja, stimmt.
Disney.
Ja, das ist ja die IP, genau. Also auch sehr zu empfehlen. Also
ja, es gibt sehr komische Crossover. Ich glaube, das seltsamste Crossover fand ich Jason Voorhees und Freddy
Krüger.
Das ist irgendwie so total bescheuert.
Das sind dann immer, ich habe so das Gefühl, die gucken dann immer, was die Fans so wollen und dann machen die es irgendwann. Und das ist selten gut, wirklich.
Ich habe letztens gelernt, das wusste ich wahrscheinlich schon, aber es ist mir bewusst geworden, dass Kevin Bacon ja. im ersten Freitag der 13. mitgespielt
hm? Hat. Ja, ja. Als, ja, ja, genau.
Hat ein Bett geraucht und dann kam auf einmal von unten die Hand hoch.
Ja, ja, genau. Und dann hat er
nicht so durchgestochen.
Naja, es wird von unten, von unterm Bett, weil Jason hat sich mal ganz pfiffig unterm Bett versteckt. Ja,
es ist nicht Jason.
Wo?
Im ersten Teil nicht.
Ach, im ersten Teil nicht. Nee, da war ja die ja,
Spoiler. Ich muss mal jetzt hier ein bisschen.
Genau. Nee, da hast du recht. Im ersten war es nicht. Die naja, Mama. Auf jeden Fall mit irgendeiner, nicht Machete, aber irgendeinem spitzen Gegenstand. Ja. Von hinten durchs Genick und dann kam der spitze Gegenstand auf der anderen Seite wieder raus, an der Kehle wieder raus, ganz genau. Ja, das hast du ja total oft, dass so Schauspieler, die dann hinterher richtig berühmt werden, dass die meistens ihren Anfang so in Horrorfilmen.
Johnny Depp, unglaublich.
Ja, ja, Johnny Depp im ersten.
Im ersten,
ganz genau. Das war auch eine super Szene mit Johnny Depp. Das Ganze da mit dem
Wasserbett.
Ja,
ja.
Bis wo diese ganze Blutfontäne rauskam. Also der erste war richtig, richtig gut. Der zweite war richtig kacke. Den fand ich nicht gut. Der dritte war dann wieder richtig
Dream klasse. Warriors. Ne?
Dream Warriors.
Richtig. Ich wollte nur erzählen, warum ich so mit Horrorfilmen aufgewachsen bin. Ja, ich weiß gar nicht genau, warum ich da so ein Interesse dran hatte. Aber ich bin Scheidungskind. Und dann haben natürlich meine Eltern immer so, ja komm, lass den Jungen mal so aus schlechtem Gewissen, wir gehen mal in die Videothek und lassen Videos ausleihen. Und ja, das ist dann,
ja.
Da kam dann einiges zusammen. Ich habe aber auch gute Strategien entwickelt, wie ich dann so gruselige Filme verarbeitbar mache. Also ich weiß noch ganz genau, ich war alleine und wir hatten uns Poltergeist ausgeliehen. Aber es ist echt so, wenn du es heutzutage machen würdest, du würdest die Eltern wahrscheinlich verklagen. Mhm. Und ich wusste, okay, das wird ein gruseliger Film. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Kassette rein und habe im Bildvorlauf erstmal den ganzen Film schnell angeschaut. Damit ich so ungefähr wusste, wo was passiert.
Ah, okay.
Und dann habe ich zurückgespult und dann habe ich den ganz normal geguckt.
Okay, okay. Ja, ja, Poltergeist ist auch großartig. Also, ich weiß nicht, wo meine Faszination für die Horrorfilme herkommt. Ich bin kein Scheidungskind, aber ich bin ein Einzelkind und meine Eltern waren Gastronomen. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit
allein. Bau dir den Rest selbst zusammen.
Genau. Du musst nicht mehr erzählen, gerne.
Ich habe sehr viel Zeit mit mir verbracht und ich konnte mir halt einfach Sachen ausleihen und dann gucken. Das hat überhaupt keiner gemerkt. Ne? Und meine Eltern, die hatten überhaupt nichts über für Horror. Und so habe ich dann tatsächlich einige Sachen dann so mal ausprobieren können. Oder wir hatten ja auch das Bali-Kino, das Bahnhofs-Lichtspielhäuser. Und das waren ja im Grunde so Grindhouse-Kinos. Und da ist ja wirklich, montags hast du Schulmädchenreport, dienstags Horror oder Kung Fu. Dann mittwochs Schulmädchenreport, weil da gibt es einige Teile. Und dann wieder Horror.
Oder Schulmädchenreport.
Das ist ganz schlimme Filme. Das war eine.
Die liefen früher auf RTL. RTL Plus damals.
Ja, da kam ich mir vielleicht doof vor. Ehrlich, irgendwie. Ich habe mir damals den Arsch aufgerissen, da ins Bali-Kino reinzukommen, um mal so ein Softporno zu sehen mit Ingrid Steeger. Jetzt, die Hälfte der Leute wissen nicht, wer Ingrid Steeger war, aber ist auch egal.
Oder was Softporno ist.
Oder was Softporno ist, da wird halt, und das war ja, ich erzähle das immer ganz gerne, wenn du da ins Bali-Kino reingegangen bist, da hast du ja, das war wie als wenn du in der DDR einreisen wolltest, weißt du, irgendwie, da war dann immer die, unten, das war immer wichtig, wer ist unten in der, wer verkauft die Kartenverkäuferin, das war schon wichtig, da, okay, von der kriege ich die Karte auf jeden Fall, aber komme ich auch oben durch die Kartenabreißerin, lässt die mich vorbei, und ich weiß noch ganz genau, dass mal ein Kollege von mir, der Stefan, der war ein bisschen größer, ein bisschen bulliger, der sah halt einfach älter aus, als er in Wirklichkeit war, der ist vorgegangen und der kam rein. Und da bin ich hochgegangen und bei mir meinte sie, ja, du bist ja nur noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ne? Und da sag ich so, wieso, mein Freund ist doch auch drin, weißt du, als wenn das einen Unterschied gemacht hätte. Als wenn die dann gesagt hätte, nee, dann ist okay.
Klar.
Weißt du, so, dann kannst du jetzt auch rein. Aber auf jeden Fall, und da die ganzen Bali-Kino-Geschichten, die habe ich alle schon erzählt, war also wie großartiges Kino, da bin ich echt aufgewachsen mit Zombie-Filmen, mit den ganzen italienischen Zombie-Filmen.
Ja.
Und es gibt ja auch diese geniale Geschichte, und es werden viele werden jetzt die Augen verdrehen, weil ich die echt Trilliarden mal erzähle. Ich bin tatsächlich mal aus dem Bali-Kino rausgeschmissen worden. Weil wir hatten ja damals noch keine Videorekorder und dann beim Bali-Kino war das immer so, die Filme, die aus den Hauptkinos raus waren, die liefen ein halbes Jahr später im Bali-Kino. Und dann, das Besondere am Bali-Kino war ja, das fing morgens um 8 Uhr an und hörte um 0 Uhr auf. Und,
ist das immer durchgelaufen?
Und dann ist das immer durchgelaufen. Das heißt, du konntest halt jederzeit, das war halt der Gag, ja, ich muss 20 Minuten totschlagen, bis mein Zug kommt.
Ach, das haben die Leute gemacht, bevor es Handys gab.
Ja, ja, ganz genau. Und da, das heißt aber im Umkehrschluss, das heißt, du konntest so lange sitzen bleiben, wie du wolltest. Hast eine Karte gezahlt und konntest den ganzen Tag sitzen bleiben.
Und haben die immer unterschiedliche Filme gezeigt oder war das
dann? Nee, es war immer der eine Film an diesem einen Tag. Und das war Dawn of the Dead, also oder wie wir im Ruhrgebiet sagen, Zombies im Kaufhaus.
Ja.
Der Beste und eigentlich. Der Beste ja, eigentlich. Ne? Und da hatte ich mich auf einen langen Tag vorbereitet, weil wie gesagt, es gab ja noch keinen Videorekorder. Es gab de facto dann auch noch keine Videotheken. Und dann musste ich halt, ich wusste, wenn ich den jetzt ein paar Mal sehen will, muss ich mich auf einen langen Tag vorbereiten und habe dann wirklich so Proviant mitgepackt, so eingepackt. Und unter anderem auch eine Fleischwurst.
Aber ist das nicht witzig, dass du da problemlos reinkamst, aber bei
den Softpornos? Ja. Bei Horrorfilmen gab es überhaupt keinen Jugendschutz. Existierte da de facto nicht im Bali-Kino. Und dann habe ich diese Fleischwurst gegessen irgendwann, weil irgendwann hatte ich Hunger. Und dann ist einer vor mir, werde ich nie vergessen, ist raus und ist dann Richtung Ausgang. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil, wie gesagt, Bali-Kino. Und dann kam der aber zurück mit der Kartenabreißerin, mit der Taschenlampe. Der da! Und die hat mir dann ins Gesicht geleuchtet. Und dann musste ich echt raus. Die haben mich rausgeschmissen.
Keine Fleischwurst
bei Zombiefilmen, weil Geruchsorama, das war dann Smellorama. Das war irgendwie nicht so gut bei Fleischfressen.
Ich kann den Typen total verstehen.
Ja.
Ich glaube, wäre auch so gewesen.
Also das war auch eklig. Aber das Bali-Kino war auch eklig. Aber auch sehr, ich habe da sehr viel Zeit meine
Kindheit. Das ist ja was ich von dir gelernt habe.
Ah.
Bali. Ich dachte, Bali wäre einfach so ein, keine Ahnung, so ein exotischer Name.
Ja,
so
ja.
Rex oder Residenz Bali. Aber das ist die Abkürzung für Bahnhofslichtspielhaus.
Tatsächlich.
Finde ich super.
Ja, ja. Und die gab es in jeder größeren Stadt. Also in Essen gab es de facto einen, in Düsseldorf gab es einen Bali-Kino.
In Köln gab es auch einen. Ich weiß, im Kölner Hauptbahnhof weiß ich noch ganz genau, wo das war.
Ja.
Ja, im Hinter, also wenn du vom Dom reinkommst, gibt es ja zwei Eingänge. Einmal der Haupteingang.
Genau.
Und ich glaube, dieser hintere Eingang,
ja.
Da war das dann direkt da
das an stimmt. der Ecke. Ganz genau. Und wenn man, immer wenn ich spitz gekriegt habe, dass da jetzt da der Bruce Lee-Film lief oder so, wie gesagt, wir hatten ja nichts. Ne? Dann sind
wir
immer
nur die Zugfahrkarte und ein Bali.
Dann bin ich nach Köln gefahren, um einen Bruce Lee-Film zu sehen. Natürlich. Also, ne, das ist, aber apropos Kindheit. Ich habe ja mal hier KI gefragt. Sag mir mal was über Ralf Kaspers. Wo kommt der her? Wo geht er hin? Was will er überhaupt?
Das wüsste ich auch gerne machen.
Ne? Und da hat mir KI gesagt, du bist in Borneo bist du geboren. Stimmt das? Hoffentlich.
Im Dschungel.
Ja.
Also das, was meine Mutter immer erzählt hat.
Ach so, du weißt das gar nicht.
Ich war dabei bei der Geburt, aber kannst du dich noch an deine Geburt erinnern?
Naja, du warst offensichtlich laut
KI. Augusta-Krankenhaus, ja.
Ja, laut KI warst du 3.
Als ich auf die Welt kam.
Nein.
Ja.
Das hat sehr lange
gedauert. Ralf Kaspers ist mit 3 Jahren auf die Welt
gekommen. Ich war ein großes Baby.
Thorsten Sträter übrigens mit 30, hat er mal gesagt. Das fand ich auch sehr lustig.
Ja.
Entschuldigung, ich muss sowas trinken.
Das ist okay.
Nee, aber Borneo. Also, da habe ich so gedacht, ja, und was haben deine Eltern da gemacht? Das war mir noch nicht so ganz klar.
Ich glaube, die haben Affen ausgewildert.
Affen ausgewildert, weil da muss man nämlich jetzt ganz ehrlich sagen, da war es ja so kurz davor, vor dem Tarzan-Plot, ne? Irgendwie, stell mal vor, die Affen hätten gesagt, nö, die wollen wir nicht, aber den können wir großziehen. Dann wärst du jetzt, würdest du dich jetzt von Liane zu Liane
schwingen. Ja, hätten sie meine Eltern wahrscheinlich umbringen müssen, keine Ahnung.
Ja, wie halt bei Tarzan, ne? Ja, da war das ja so.
Nee, da bin ich, ich bin ja Brillenträger, das würde sich das nicht so gut machen. Ich bin auch mit Brille auf die Welt gekommen, als ich 3 war.
Ja.
Und insofern,
ja. Ja. Hast du eine Affinität für Dschungelfilme? Hast du Tarzan-Filme gerne geguckt?
Ich habe King Kong-Filme gerne geguckt.
Ja.
Tarzan war ich jetzt nicht so der Fan. Also ich fand den Schrei natürlich toll, habe ich mir versucht nachzumachen, ganz zur Freude unserer Nachbarn.
Ja, ja.
Aber ansonsten fand ich so Monsterfilme eigentlich gut. Also ja, alles, was mit großen Wesen zu tun hat. Godzilla, King Kong, das war immer so mein Ding.
Ja, genau.
Also abgesehen von den, also ich bin großer Zombie-Film. Zombie-Filme finde ich, sind so für mich mein Wohlfühlfilm.
Ja.
So total doof.
Ja. Nee, das macht total Sinn.
Ich mag, wieso macht das total Sinn?
Mein Vater. Mein Vater hatte mal diese Theorie gehabt, dass wir uns eigentlich nach der Zombie-Apokalypse sehen.
Ja.
Weil alles viel zu viel um uns herum ist. Mhm. Dass wir uns wieder zu so einem primitiven Dasein zurücksehen. Oh. Und ich finde, und bei sowas wie zum Beispiel Dawn of the Dead, wo Leute Zuflucht suchen in so einem Einkaufszentrum, das ist ja das, worüber jeder, der mal jemals in einem Einkaufszentrum war, fantasiert hat.
Sich einmal also, nachts einschließen zu lassen.
Nachts einschließen zu lassen oder das zu verteidigen gegen irgendeine Gewalt, die von außen kommt. Ich finde, da ist was Schönes, Einfaches drin.
Also was ich total mag, sind eigentlich immer hauptsächlich die Anfänge von Zombiefilmen. Mhm. Wenn also alles
Gesellschaft zusammenfällt.
Wenn alles zusammenbricht und nichts mehr funktioniert und plötzlich die Leute verschwinden und es einsam ist. Das fand ich bei 28 Days Later so super.
Ja.
Wie die diese einsamen Szenen auf der London Bridge gedreht haben oder am Trafalgar Square, das war echt großartig.
Hast du jemals The Last of Us gespielt?
Nee, weil wir keine PlayStation haben.
Ah, okay. Weil da hast du das ja wirklich, weil ich stehe da auch total drauf, auf diesen Urban Decay. Mhm. Also irgendwie fasziniert mich das. Das war ja auch bei John Carpenters Die Klapperschlange, weißt du, wo halt Manhattan so...
Wobei, das war mir schon zu dystopisch und zu...
Ja.
Das war schon zu sehr Science-Fiction-zukunftsmäßig.
Ja. Aber das... vor allen Dingen der Dawn of the Dead, der funktionierte ja wirklich auf zwei Ebenen irgendwie. Als Jugendlicher findest du das natürlich alles super cool. Klar. Ja, irgendwie da wusste ich auch, das ist eine M16.
Oh, das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass Tom Savini Make-up gemacht hat. Ich war total der Make-up-Fan. Ich habe mir immer Fangoria gekauft und so und habe versucht, selbst mir Wunden zu schminken und den ganzen Kram. Das war so mein Zugang dazu, das fand ich super.
Ja, das stimmt auch. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich wichtig, weil du hast ja dann dadurch, hast du das ja dann automatisch und instinktiv auf so eine andere Ebene geholt.
Du hast so voll den Abstand, du weißt, das ist kein echtes Blut, das ist nur Ketchup, so
praktisch. Ja, ganz genau. Ja. Und dann die zweite Ebene ist, wenn man den Film dann nochmal als Erwachsener sieht und denkt, ah, okay, es geht wirklich um, da ist ja dieser berühmte Satz, ich glaube, sie sind hier, weil sie sich erinnern, dass sie hier eine gute Zeit gehabt haben.
Ja.
Da stehen die ja da auf diesem Balkon oder auf der Balustrade und sagen, ich glaube, die sind hier, weil sie eine gute Zeit gehabt haben. Und ich glaube das auch. Wenn es Zombie geben würde, ich glaube, die würden wirklich in Einkaufszentren. Weil
sind sie jetzt schon.
Sind sie ja jetzt schon. Ja, genau. Und dass das da dann auch praktisch diese Gier, die nämlich, das ist alles meins, weil es gibt ja diesen einen Moment, wo der Helikopterpilot dann praktisch diese marodierenden Rocker einfach ziehen lassen können, aber nein, er sagte, das ist unsers. Und das ist ja das Grundproblem, was die Menschheit generell hat, dass immer irgendeiner sagt, nee, das gehört mir. Und ich töte dich jetzt.
Ja, aber die Rocker sind ja genauso. Und
ja, ja.
Du hättest gar nicht in Frieden da leben können, weil auch die anderen wollen nicht, dass es dir gehört, die allein oder es teilen. Das ist schon echt krass.
Ja, das ist ja dann immer das, wo man dann immer bei, oder die große Lehre, die dann immer, wenn es gut gemachte Zombie-Filme sind, die dahinter steht, was ist jetzt schlimmer? Der Zombie oder die Menschen, die anderen, die noch überlebt haben. Und das ist jetzt bei The Last of Us mein absolutes Lieblingsspiel. Also da ist das, da kannst du dich wirklich so, das ist praktisch schon so ein dystopischer virtueller Tourismus, was, wo du dich dann wirklich in diesen alten Läden so umsehen kannst und sowas alles. Und die haben das so unfassbar gut gemacht. Ne? Also ich habe da, die haben da so einen Fotomodus in dem Spiel, wo du wirklich so Aufnahmen machen kannst, wo du dann auch die Figuren so ausblenden kannst. Ne? Und da, die Aufnahmen, die ich da gemacht habe, die sind echt total toll. Also ich bin total fasziniert von diesem Urban Decay. Ich mag das total.
Ja, so Einsamkeit finde ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in Städten leben. Kann das sein?
Ja, absolut.
Also du hast ja hier oder auch in Köln, da ist immer, hörst du die Autobahn. Es ist immer so ein Lärmpegel. Und als ich letztes Jahr mal für eine Woche auf der Alm war, in der Steiermark, vor allem, super Name, Totes Gebirge. also so heißt es tatsächlich.
Ja.
Und es war so ruhig da, es war einfach toll. Das habe ich total genossen. Und sowas gibt es halt in Städten nicht. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich so diese diese Stille und Einsamkeit, die ich so den Anfang von Zombie-Filmen ausmachen, so gerne habe.
Ja, ja, ja,
absolut. Und natürlich auch, also ich meine, Shaun of the Dead ist der beste Film.
Ja, ja, absolut.
Und da, wenn das so anfängt und wie das zusammengeschnitten ist, ist es einfach großartig.
Ja, ja, das ist also Shaun of the Dead, den muss ich auch unbedingt nochmal gucken. Weil
das ist, glaube ich, 20-jähriges oder 25-jähriges
Jubiläum. Ja, ja, die hatten irgendwie, es gibt auch ein super großartiges Buch, wie der Film überhaupt entstanden ist und so. Also wirklich, You Have Red on You heißt das Buch. Cool. Und das ist total toll. Also, ja, also, was war dann dein erster Zombie-Film? War das Dawn of the Dead dann?
Mein erster Zombie-Film war, ich glaube, ein Zombie hing am Glockenseil.
Mhm.
Das war auch einer von diesen Videofilmen, die wir ausgeliehen haben.
Ja, dieser deutschen Titel.
Ja,
so schlimm, das war
wie heißt der auf Englisch?
Nee, das ist ein italienischer.
Ja, ist ein italienischer.
Den gibt es nicht, den englischen Titel.
Ach so.
Also, schlimmer Film. Wirklich, in meiner Erinnerung.
Ja, ja. Aber er hat noch niemals was mit. Weiß gar nicht, ob ein Zombie da überhaupt mitspielt. Die haben ja damals, haben die ja dann auf jeden italienischen Horrorfilm, haben die Zombie draufgeklatscht.
Ach so.
Ja.
Das kann sein. Es waren, glaube ich, nicht so die klassischen Zombies.
Nee.
Mein erster Zombie-Film ansonsten war, es gab mal so eine Reihe Zombie-Filme, die hatten die waren nicht von Romero, sondern von Brian Usna, kann das sein?
Das weiß ich nicht. Eine Reihe?
Ja. Das ist halt so ein typischer Teenie-Film, wo es irgendeine Substanz gibt, die auf den Gräber regnet und
dann. Ja. Das hieß nicht Night of the Living Dead, aber.
Mit diesem grinsenden Zombie.
Ja. Das ist, wo die immer brillt.
Ja, genau.
Ja, ja. Da war das schon so ein bisschen vom Augenzwinkern.
Absolut.
So,
es war lustig und unterhaltsam.
Ja, ja, ganz genau.
Und du hast halt dann so Präparate gehabt in irgendeinem Labor, so eingelegte Tiere, die wieder anfingen, sich zu bewegen und so.
Ganz genau. Ja, die waren auch spaßig. Ja.
Das war so das Erste, an das ich mich erinnere.
Und ja.
Die ganzen ernsthaften Zombie-Filme, also Romero und so, die kamen erst später dazu.
Ja.
Und das Tolle ist ja, das wissen, glaube ich, die wenigsten, der erste Romero, Night of the Living Dead, den kannst du dir so frei im Internet angucken.
Ja, weil ich habe den bei YouTube geguckt das erste Mal, während ich zur Arbeit gefahren bin.
Ja.
Und der ist echt super. Und auch so diese ganzen, und das ist so schön, wenn du den kennst und dann sowas wie Shaun of the Dead siehst und dann Nick Frost sagt, we're coming to get you, Barbara, dann weißt du ganz genau, wo das herkommt.
Ja,
das,
ja,
also das die Mutter von Sean halt, Barbara heißt.
Ja, genau. Und hast du mal das Remake gesehen von Tom Savini, der hat da Regie geführt?
Von
Night of the Living Dead?
Das habe ich nicht gesehen. Ich habe, oder? Doch, das habe ich bestimmt schon mal gesehen.
Weil das ist super. Weil es ist
in Farbe und bunt.
Es ist in Farbe und bunt und es macht an gewissen Stellen, wo du denkst, okay, jetzt passiert das, macht das plötzlich einen Knick und es geht in eine andere Richtung.
Mhm.
Und das ist ganz interessant. Also ich fand den auch richtig.
Ich fand den aber schwächer.
Fandst du den schwächer?
Besonders das Ende, weil ich finde das Ende im Original unheimlich stark.
Ja.
Ja, ja, das war,
und
ja.
Der ändert das Ende und.
Stimmt, das Ende
wird.
Mir hat das damals gefallen, weil ich ja immer noch, ich war ja praktisch, ich mochte das nicht, wenn der Held am Ende stirbt. Das fand ich als Teenager einfach doof.
Ja,
das ist halt so, schwach. Ne? Und ja, ich bin halt schwach. Irgendwann weiß man das ja zu schätzen und irgendwann versteht man die Vision dahinter, die so ein Regisseur hat. Aber damals fand ich das halt einfach doof. Und da war das Ende in dieser Alternativ, in diesem Remake, das war dann schon so ein bisschen mehr heldenhaft. Vor allen Dingen die eine Figur, die eigentlich in dem Original
Ist das nicht eine Frau?
Genau. Das ist die Barbara halt. Ne? Original, die saß ja dann nur noch lethargisch irgendwo rum.
Und die wurde dann rausgezogen.
Und die wurde da zur Heldin praktisch. Und das fand ich toll.
Ja, also, und schließt sich dann diesen Rednecks.
Irgendwie so.
Genau, ja. Doch, dann habe ich ihn doch gesehen.
Ja.
Und wie fandet ihr das Remake von Dawn of the Dead?
Der Anfang war super. Der Anfang ist groß, der beste.
Ja,
absolut. Aber dann hat es meiner Meinung nach, weiß ich nicht, es hat nicht mehr viel mit dem, da war die Shopping Mall, aber das war dann das Einzige noch so. Ich glaube, ich fand den nicht schlecht.
Ja, aber da ist natürlich dann die, Das spalten sich dann die Leute.
Ja, total.
Langsame Zombies oder schnelle Zombies. Und
ja, ja.
Wir haben halt schnelle Zombies bei dem Remake von Dawn of the Dead.
Stimmt,
Zack Snyder muss alles schnell gehen.
Da muss alles schnell geschnitten sein und schnell gemacht sein und so. Und das war, ja, stimmt, das war, da erinnere ich mich noch. Und das war ja, wird das nicht sogar auch in Shaun of the Dead so ein bisschen hops genommen, die ganze Diskussion?
Mit dem Rennen?
Nee. Okay. Auf jeden Fall fand ich den trotzdem ganz gut, aber er hat mir nicht so gut gefallen wie der Original.
Ich fand den auch ganz
gut. Ich bin auch ein Slow-Zombie.
Zombie-Baby hätte ich jetzt nicht gebraucht, glaube ich. Aber
kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Aber du hast auch ein Zombie-Baby auf.
Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Also,
das war einer dieser Filme auch, die ich heimlich, als ich noch bei euch gewohnt habe, geguckt habe. Ja, weil wenn die in der Ude waren, in dem Restaurant, habe ich dann die Zeit immer genutzt, um heimlich hinten so oben im Regal.
Guck mal, wir sind alle vernachlässigte Kinder.
Ja, absolut, absolut.
Ja, und ich am meisten. Ja. Nein, dann die Horrorfilme, die da versteckt waren, habe ich dann geguckt.
Ja, siehst du, guck mal. Bist du so sozialisiert?
Tolle Verstecke.
Tolle Verstecke. Und vor allen Dingen noch mit der Ankündigung, geh da nicht dran.
Ja, genau. Das ist so. Das ist nicht gut für dich.
Da war so ein kleines Schild dran, das habe ich einfach nicht gemacht.
Ab 18.
Nicht für Kinderaugen geeignet.
Ja. Nee, aber das überhaupt so, wo wir gerade bei N waren, so dass so Filme, so offene Horrorfilme, so offenen N hatten, das hat mich damals total verstört. Und das war bei Halloween. Mhm. Und das war, was war der andere? Weil bei Halloween war es.
Thing hat auch ein offenes
Ende. War das der schwarze Mann? Ich glaube, er war es.
Nightmare on Elm Street auch.
Ja, die hatten alle offene. Und Dawn of the Dead hatte, haben wir noch genug Benzin im Tank? Ja, so und so. Ja. Okay, versuchen wir es. Mhm. Und ich habe, weil ich saß dann da immer und habe gedacht, ey, sag mal, der Film geht jetzt noch eine Viertelstunde, wie wollen jetzt die ganzen Zombies töten? Wie soll das gehen? Nee, es geht nicht. Und das fand ich beklemmend und faszinierend gleichzeitig. Also das war,
ich glaube auch, das ist das Ding bei Zombiefilmen, diese Ausweglosigkeit.
Richtig.
Also du kommst einfach nicht raus.
Mhm. Ganz genau.
Du kannst, und das war eine sehr, ich lese ja auch ein paar Bücher.
Ja.
Und es gibt dieses Zombie Survival Guide.
Ja, von Max Brooks.
Ja, genau, von dem Sohn von
Mel Brooks.
Und da sind ein paar gute Tipps drin, dass man sich zum Beispiel in Gegenden bewegt, wo es kalt ist. Mhm. Weil die Zombies dann langsamer werden.
Ja.
Und das hilft dann, dass man sich überlegen kann, okay, wenn sowas passiert, wo gehe ich hin? Macht ihr das auch dann?
Jedes total. Mal,
wo ihr hinkommt, okay, was?
Deshalb ist die Wohnung auch immer kalt bei denen.
Genau. Deswegen ist bei uns immer kalt, weil kann ja ein Zombie kommen.
Ich gucke immer, okay, wenn ich in einem neuen Supermarkt bin, wäre das eine,
wo die Ausgänge sind,
wäre das eine gute Basis erstmal.
Ja, absolut.
Kann ich hier
absolut
alles verriegeln, und Supermärkte sind sowieso immer gut wegen Nahrung und so.
Ja.
Proviant. Und wie komme ich von da am besten weg? Also es gibt in Köln einen Supermarkt, der ist direkt an der Bahnschiene.
Mhm.
Und das ist natürlich ideal, weil du kannst dann irgendwie so ein Dreisiener dir besorgen. Und dann kannst du durch die Wälder von dem Supermarkt hin zum, also ich würde, glaube ich, versuchen, auf eine Insel zu kommen irgendwie.
Mhm. Ja, eine Insel. Ich glaube, das wäre, ja, tatsächlich. Also
kennt ihr diese Serie Dead Set? Die ist auch
so. Ja, natürlich, von Charlie Brooker.
Da gibt es sogar ein spanisches Remake.
Von, Echt?
Auch auf Netflix.
Also für die, die es nicht kennen, Dead Set ist so eine Serie, die spielt in Big Brother
Setting. Ja, absolut.
Und die Insassen von dem Big Brother Haus bekommen immer Aufgaben gestellt jeden Tag, und die werden dabei gefilmt. Halt so typisch Big Brother mäßig. Also es ist tatsächlich das Set von Big Brother. Mhm. Und eines Tages gibt es keine Aufgabe. Und die fragen sich, was ist denn jetzt los? Ah, vielleicht ist das die Aufgabe, dass es keine Aufgabe gibt. Und dann nach und nach stellt sich raus, dass während die Sendung läuft, während die das produzieren, ist drumherum die Zombie-Apokalypse ausgebrochen.
Und die kriegen nichts mit.
Keiner ist mehr sozusagen lebendig.
Ja,
und dann versuchen die aus dem Set rauszukommen.
Und das Tolle ist,
super brutal.
Es ist super brutal, es ist eine Serie, und vor allen Dingen, ich finde, die könnte man nahtlos mit 28 Days Later zeigen. Weil das ja, ich weiß gar nicht, sind das bei Dead Set Untote oder sind das auch, rennen?
Ich glaube, das sind Zombies.
Ich glaube,
das
sind Zombies.
Ja. Okay, okay. Aber trotzdem, so von der Anmutung her, habe ich das schon so an 28 Days Later erinnert. Weil da sind es ja streng genommen keine Zombies. Das sind ja infizierte Menschen. Ja. Hast du denn von den Fortsetzungen, weil es gibt ja mittlerweile zwei, hast du da eine gesehen?
Irgendwie? Von 28 Days Later? Ja, ich habe 28 Weeks Later gesehen.
Ja.
Und
28 Years? Weil der ist ja bei Netflix.
Weiß gar nicht. Ist der 28 Years Later, das ist jetzt so das Double Feature, was jetzt gerade rauskam, oder?
Ja, mehr oder weniger.
Ja, also, ja, mehr oder weniger mit, ich glaube, 2-3 Monaten Unterschied.
Nein.
Noch nicht mal?
Nein, das war mehr auf jeden Fall.
War es mehr? Aber ja.
Ein halbes Jahr.
Ja, also sagen wir mal so, der Film kam auf der Blu-ray, da kam dann der Film, der nächste Film im
Kino. Also die letzten so beiden habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur 28 Weeks Later noch.
Okay, 28 Years Later kannst du ja schauen bei Netflix ist der jetzt schon. Der ist relativ zügig. Relativ zügig ist der bei Netflix auch da und der ist richtig gut.
Ja.
Der ist richtig gut. Das ist wieder Danny Boyle und Ralph Fiennes ist in beiden Teilen so großartig. Und der ich finde das auch immer wieder toll, wie auch der Garland, der das Drehbuch geschrieben oder die Drehbücher geschrieben hat, wie die dann wirklich auch versuchen, was komplett anderes zu machen. So. Weißt du, wie die einfach so weiterdenken.
Ja.
Weißt du, da laufen die Leute, die Infizierten laufen rum und sind nackt. Warum sind die nackt? Ja, natürlich, weil sie ständig nur draußen rumlaufen und sich nicht um ihre Kleidung kümmern und irgendwann fällt die halt vom Körper. Verstehst du so? Und deswegen sind die nackt zum größten Teil. Ne?
Ja,
und
dann, es geht ja noch ein bisschen was anderes.
Ja, also natürlich.
Die Frage, warum die Zombies nackt sind.
Nein, natürlich ja, nicht. Ja. Aber ja, und dann tauchen da noch so eine andere Fraktion auf. Das sind dann die Jimmys. Und das hat auch in Deutschland keiner so richtig kapiert, warum, was es damit auf sich hat. Nämlich die Jimmys, die laufen alle in Trainingsanzügen rum und haben blonde Perücken auf. Und sind so merkwürdige Typen. Und das hat in Deutschland, das musste ich auch dem Thorsten erklären, und es hat was zu tun mit Jimmy Savile. Kannst du dich noch an Jimmy Savile erinnern? Diesen Skandal da mit diesem Typen, der so Kindersendungen auch gemacht hat und sich an Kinder vergangen hat, was aber erst nach seinem Tod dann erst rauskam. Ja, und das ist halt in der Zombie-Apokalypse oder in der Dystopie ist das halt nie rausgekommen.
Nee, da endet die Welt ja 2001
genau.
Oder 2.
Genau, und deswegen verehren die diesen Jimmy Savile so, der immer Jimmy will fix it, war die Sendung. Und deswegen laufen die alle so wie die Jimmys rum. Das war auch
aber,
so
ein... Aber auch darüber hinaus, 28 Weeks, Years Later hat eine unglaublich schönen Aspekt an sich.
Dieses, ja.
Diesen Totenkopfturm, den man aus den ganzen Marketing-Sachen gibt. Ne? Aus dem wird was man vorher gar nicht so drüber nachdenkt oder so dran denkt. Man sieht das als so was Horrormäßiges, aber das verändert sich während des Films komplett. Und wenn du plötzlich weißt, wofür das steht, also im Film, jedes Mal, wenn ich den noch gucke, kommen mir da die Tränen. Bei einer ganz bestimmten Szene, ich möchte das jetzt auch nicht verraten, weil das muss man
gut
erfahren. Aber das ist so schön. Und du siehst dann plötzlich das Marketing, wie geil das gemacht haben, dass du mit einer Erwartung reingehst, die dann komplett auf den Kopf gestellt wird. Aber nicht, weil es einfach nur, guck mal, wir machen jetzt was anderes drauf. Nein, es wird aus der Geschichte heraus, wird das erklärt. Und auf einmal siehst du diese ganzen Sachen in dem Film, siehst du mit anderen Augen. Also es ist finde ich einer der, ich weiß noch, ich war mit zwei Kolleginnen in dem Film und ich hatte den vorher schon gesehen gehabt und dann kam es zu diesem Moment, zu dieser ja, Sequenz in dem Film und ich habe nur von meiner Seite gehört so und ich so, es funktioniert, es ist super, es löst genau die Emotion aus.
Ja, das stimmt.
Was ich toll finde, ist zurückzublicken auf den ersten und dann zu überlegen, also wie hieß nochmal der Film jetzt mit der Atombombe, der gleichzeitig mit Barbie rauskam?
Oppenheimer,
genau. Ja, Oppenheimer. Und ich mal mir das Hirn zermartert habe, woher kenne ich eigentlich diesen Schauspieler?
Ja, Cillian Murphy.
Und irgendwann ging es mir dann auf, ja klar, ich kenne ihn von 28 Years Later. Mhm. Und das fand ich so cool.
Ja.
So ähnlich wie Sam von Herr der Ringe.
Samuel.
Ja.
Ja.
Woher kann Goonies. Ich stehen? Goonies, genau.
Ja.
Dass der die Hauptrolle bei Goonies gespielt hat,
dass
er ewig lange her ist.
Ja.
Das ist irgendwie niedlich, so diese ganzen Verbindungen nochmal zu sehen dann.
Das stimmt. Und die Erzieher der 28 Years Later, der Bone Temple, also die Fortsetzung von der Fortsetzung, der hat wieder einen ganz anderen Ton und ist auch ultra brutal, aber hat auch wieder, ich sag ja, Ralph Fiennes ist da der heimliche Superstar.
Also, dass Ralph Fiennes nicht für einen Oscar nominiert ist, für die Rolle ist
ein Verbrechen. Das ist wahrscheinlich zu Special Interest Film.
Ja, wahrscheinlich.
Der lief auch nicht gut.
Der zweite Teil lief nicht gut?
Ich glaube nicht.
Echt nicht?
Nee.
Ja, aber ich hoffe, dass sie dann, weil sie...
Ich glaube, Sony hat schon
greenlighted. Ja. Ja, weil sie müssen den Sack jetzt eigentlich zumachen. Also
ich hoffe, ein dritter jetzt noch.
Mhm. So, ja. Ist aber auch so geplant gewesen als Trilogie.
Das ist ja fast George Lucas Ausmaße.
Ja, 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 total. Ja,
die vor allen Dingen, Zombies mit computeranimierten.
Vor allen Dingen, nachdem sie jahrzehntelang nichts gemacht haben, jetzt auf einmal zack, 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 einer nach dem anderen. Irgendwie, das ist,
Star Wars mit Zombies. Ist fast wie Jane Austen mit Zombies.
Ja, stimmt, stimmt.
Das ist auch ein merkwürdiger Crossover, ne?
Stolz und Vorurteil und Zombies.
Ja,
ja, ja. Total. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, ehrlich gesagt.
Ja. Nee, um noch mal ganz kurz auf deine Jugend zurückzukommen, weil du, dein Vater ist ja relativ früh gestorben und du bist dann nach in die USA. Jetzt nicht, weil du geflüchtet bist oder aus Trauer, sondern weil das schon anstand.
Das war schon, ne? Geplant.
Das, ja, war schon geplant. Wie hat dich da die Zeit in USA, also wie hast du die erlebt? Was hat dir das so rückblickend gebracht?
Also ich habe da im Grunde eine zweite Familie bekommen, weil ich habe immer noch Kontakt zu meiner Gastfamilie und das ist total schön. Also
war das was du in dem Moment gebraucht hast? Also so praktisch, weil die eine, ich meine, ja, aber du...
Das weiß ich gar nicht, ob ich das gebraucht habe. Es war auf jeden Fall schön, dass es da war.
Ja.
Und ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir immer noch Kontakt haben und uns immer noch gegenseitig, ja, besuchen.
Wie hast du denn da so das Ganze, also ich meine, ich sag ja immer, wir sind ja mit der ganzen amerikanischen Popkultur, wir sind ja da, wir haben das ja praktisch mit der Flasche,
ja,
irgendwie alle bekommen irgendwie und deswegen ist das ja auch so ein bisschen befremdlich, was sich gerade so in den USA so abspielt. Wie hast du das damals, war das ländlich oder warst du mitten in der Stadt?
Also
oder?
Das war so, als ich da angekommen bin, meine Gastfamilie hat in Columbia, Missouri gewohnt.
Aha.
Und ich bin angekommen und dann war das erstmal so ganz nett und so und dann meinten die, ja, also Columbia ist so eine Stadt, die ist direkt mitten in dem Staat, das ist so eine Studierendenstadt, also nicht zu groß, nicht zu klein, ganz nett eigentlich. Und dann meinte meine Gastmutter, ja, ist ganz schön, dass du hier bist, aber wir müssen dir eine neue Familie suchen, weil wir nämlich umziehen werden. Die ist versetzt worden, die hat bei der NOAA gearbeitet, bei dieser National Oceanographic and NO Atmospheric Agency, glaube ich. Administration, genau. National Oceanographic and Atmospheric Administration. Das heißt, das ist die Abteilung der Regierung, die das Klima beobachtet und die Atmosphäre und die Wetterdaten liefert.
Ah, da Trump hat er dem bestimmt, genau, jetzt alle gekürzt. Ne?
Da hat meine Gastmutter, da war sie Wissenschaftlerin.
Braucht man nicht.
Und die musste dann umziehen nach an die Ostküste, nach Raleigh, also große Stadt. Und ja, aber irgendwie haben wir uns so gut verstanden, dass sie dann irgendwann gefragt haben, ja, oder wenn wir jetzt keine Familie für dich finden und du einfach mitziehen willst, dann komm doch mit uns mit. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich praktisch mit denen umgezogen und bin dann an die Ostküste gezogen und habe dann da die restliche Zeit verbracht.
Also hatten die auch eigene Kinder? Also hast,
ja,
du,
oh, die hatten drei Söhne auch, wobei nur der Jüngste noch mit einer Familie gewohnt hat. Die anderen, ja, beiden waren schon auf dem College.
Ah, okay, okay. Weil da habe ich mir jetzt gedacht, meine Güte, die Wortens.
Ja.
Aber ja, okay, dann ist das ja super. Ja, was hat dir das gebracht? So die, also das war ein Jahr, ne?
Es war ein Jahr.
Ich meine, das ist ja, wir wollen ja mal ganz ehrlich sein, mit 15 habe ich genau davon geträumt. Also ich glaube jeder, ich glaube, ich war irgendwie 18 oder 19, als ich dann endlich mir mal mit meiner Mutter nach New York geflogen bin. Aber das war ja ein Traumziel damals irgendwie. Mhm. Und ja, wie hast du das so empfunden? Was hat dir das gebracht, so das Ganze?
Also, das war einfach ein tolles Abenteuer, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich kulturell jetzt da so viel von mitgenommen habe, außer dass da alles natürlich im Überfluss vorhanden war und, ja, alles ein bisschen größer war als bei uns. Aber das Gute an meiner Familie war, die waren halt sehr, die waren jetzt nicht so super amerikanisch, wobei die schon super amerikanisch sind, aber nicht so, die sind halt sehr gebildete Leute gewesen, das, ja, war irgendwie ganz angenehm.
Ja.
Und die ganze Familie hatte auch, die hatten auch so ein paar sehr konservative Ansichten, also nicht meine Familie, aber der anderen Teile der Familie, so dass ich sehr viel von der amerikanischen Kultur da so mitbekommen habe. Mhm. Und das war einfach eine totale Bereicherung. Ich könnte jetzt nicht sagen, was mir da am meisten gebracht hätte, außer überhaupt das zu erleben. Aber ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, was du damals so konsumiert hast? Weil das war ja auch das Zweitbeste. Ne? Man ist ja dann noch in New York geflogen und dann Pizza das erste. Und
Hamburger. Also, ja, was hast du gegessen? Ja, an welchen Tagen?
Nee, ich meine halt, für mich war das immer ein Highlight, das Fernsehen anzumachen. Das mache ich heute gar nicht mehr. Aber damals war das echt ein Highlight. Und wenn es auch wirklich nur die Cartoons am Samstagmorgen waren oder so, dann kannst du dich da noch an so Sachen erinnern?
Habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht. Also der Fernseher lief immer, aber es war immer so nebenher.
Ach so, okay.
Es war so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen wie bei Poltergeist. Immer lief der Fernseher.
Ja, ja.
Aber der war jetzt nicht so zentral in der Familie, dass in der Küche ein Fernseher war und im Wohnzimmer. Das gab es so nicht.
Okay.
Aber es gab halt viele Sachen zu essen, die einfach sehr gut geschmeckt haben. Sprühkäse und Hotdogs und auch zu Weihnachten Eggnog habe ich noch nie vorher getrunken. Das ist eine Art Eierlikör.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch Eierlikör, ne? Ich habe immer gedacht.
Ich weiß nicht, warum guckst du mich an?
Eggnog. Henry. Du bist doch ein Eggnog-Experte.
Ein Alter. Ja.
Ganz genau.
Und was natürlich total super war, in Raleigh gab es ein Kino. Da wurde jeden Freitag Rocky Horror Picture Show gezeigt.
Ah, okay.
Und ich war halt hauptsächlich mit den Leuten befreundet, die eher so. Also nicht ständig Sport gemacht haben.
Ja.
Und dann sind wir da immer hingegangen, sind da rumgehangen und das war total cool. Ich meine, ich habe schon mal von dem Film gehört, aber ich wusste nicht, was so das Drumherum alles bedeuten könnte. Und die hatten vor dem Kino, es war so ein altes Downtown-Kino, da gab es eben vor der Leinwand auch so eine kleine Bühne. Und dann haben die den ganzen Film mitgespielt und das war
super.
Wirklich cool. Das war so, die konnten den auswendig und konnten auch so Call and Response machen. Also ich weiß noch, eine Szene war zum Beispiel, da sagt Frankenfurter irgendwie übers Telefon, I'm coming. Und er steht gerade mit Brad zusammen und seiner
Susan Sarandon, Janet.
Janet, genau. Und das Publikum sagt, and so is Brad. Also, weil er gerade irgendwie mit Brad rumgemacht hat.
Ja, ja.
All solche Sachen, das war für mich, das habe ich vorher noch nie so erlebt. Das war echt cool.
Ja, das war wirklich cool. Habe ich immer noch. Ich habe so ein Album, das ist aufgenommen worden, so live aufgenommen worden in irgendeinem Kino in New York, glaube ich, wo diese ganzen Responses drauf sind. Das ist ein Doppelalbum, ist das. Und Rocky Horror war auch total schräg irgendwie. Also das habe ich das erste Mal gesehen in Frankfurt in einem Kino. Da haben sie halt auch mit dem Reis rumgeschmissen. Ja. Aber was so lustig war, das war, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, dass im Abspann, da haben sie ja dann alle immer so geklatscht, wenn so bestimmte Namen kamen. Ne? Und Kollege und ich, wir saßen dann da und dann kam irgendwie, keine Ahnung, der Busfahrer oder der LKW-Fahrer und wir haben geklatscht und alle anderen haben dann mitgeklatscht, wo ich so gedacht habe, ja, ihr Idioten, ihr wisst überhaupt nicht, warum ihr hier klatscht. Aber Rocky Horror Picture Show war echt ein schräger Film. Ich weiß auch noch, da ich da Poster hatte, ich habe mir dabei überhaupt nichts gedacht. Und zurückblickend muss ich auch sagen, meine Mutter hat mich auch nie gefragt, warum hast du ein Poster von einem Transvestiten an der Wand? Oder so, ne, von Tim Curry oder so. Das war komisch. Also, und die Musik höre ich heute noch gerne, tatsächlich, den Soundtrack.
Ja, es war.
Time Warp ist super.
Ja. Ja. Nein, auch das ganze Anfang, wo die Lippen den Titelsong singen, irgendwie, das ist super.
Ach ja, richtig, genau. Ich habe es schon ewig lang nicht mehr gesehen.
Ja, ja.
Ich weiß auch nicht, ob der gut gealtert ist, ehrlich gesagt. Ich müsste mal den vielleicht nochmal gucken.
Ich glaube, der ist einfach schräg. Jetzt heute würde man so, aber aus irgendeinem Grund war das damals, ja okay, das ist jetzt so ein Phänomen offensichtlich und dann ist das so. Und es gibt dann noch diese Fortsetzung, Shocking Treatment.
Kenn ich nicht.
Ja, der spielt direkt danach und ist auch von Richard O'Brien, der hat das ja damals geschrieben und der ist, glaube ich, komplett bei YouTube.
Aber es ist so cool, dass es Susan Sarandon war, das war mir gar nicht klar.
Susan Sarandon als Janet und Peter Bostwick als Brad, ganz genau. Und dann Richard O'Brien, Tim Curry und so. Es war schon Meatloaf als
Ja, genau.
Ne,
als Meatloaf spielt auch mit.
Ja. Ja. Der singt das hier, das der Moment.
Was ich muss was beichten, ich habe Rocky Horror Picture Show nie gesehen. Ich kenne auch nur die Lieder.
Ja. Was singt er denn noch? Aber weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein toller Film irgendwie. Schräg, aber weiß ich nicht. War irgendwie. Und komischerweise, wir haben uns da damals nie so Gedanken drum gemacht. Was gucken wir da überhaupt? Weil das ist so schräg und so merkwürdig. Weil damals liefen ja auch jede Menge, weißt du, so Eis am Stiel oder so, was, wo es um Pubertät geht. Und das war ja Next Level. Das war ja nochmal was ganz anderes. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und es wurde auch sehr viel mit der vierten Wand so gebrochen. Ne? Und das war alles sehr, sehr interessant. Also es war, Rocky Horror Picture. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir in diesem Podcast über Rocky Horror Picture Show reden. Ich glaube, ja. Und siehst du mal.
Kannst du mal sehen. Es gibt immer was Neues bei den alten Sachen.
Hör mal, was ich dich schon immer mal fragen wollte, als du dann, du bist ja dann irgendwann aus den USA wiedergekommen und hast dann studiert hast ja dann irgendwann beim WDR angefangen, bei der Maus angefangen.
Ja.
Und da war die Maus ja schon eigentlich ikonisch. Also das war ja schon, wir sind ja alle damit groß geworden, außer der Henry offensichtlich, der noch nie was von der Maus gesehen hat.
Entschuldige, du warst eher ein Sesamstraßenkind, was?
Nein, ich habe Horrorfilme geguckt. Ja, ich musste Saw gucken.
Er war Saw und er war so ein Benjamin Blümchenkind halt.
Naja.
Das hat man halt.
Kann ich mich nicht erinnern.
Ich war Benjamin Blümchen. Ich war eher Bibi Blocksberg, muss ich gestehen.
Echt? Die mochte ich nicht.
Ja.
Damals mochte ich noch keine Mädchen.
Ich weiß noch, das Tolle war, als Olli, unser gemeinsamer Freund,
ja, unser Olli Döring, ja,
erzählt hat, dass die Stimme von Bibi Blocksberg dieselbe Frau spricht wie Leia Organa. Das fand ich so offenbarend irgendwie.
Ja, das ist ziemlich abgefahren. Wollte ich jetzt sagen. Ach so, genau. Also du hast dann da angefangen. Was war das für ein Gefühl, plötzlich Teil von dieser ikonischen Sendung zu sein, hier den Armin Maywald zu treffen und so, und diese ganzen Leute, die das wirklich aufgebaut haben. Das muss doch großartig gewesen sein.
Ja, ich hatte echt Respekt und es war so ein ehrfurchtgebietendes Gefühl.
Ja.
Weil, klar, Armin und Christoph sind einfach unerreicht in dem, was sie so gemacht haben. Und ich war ja, das musst du dir mal vorstellen, die waren 20, 25 Jahre, 30 Jahre lang, gab es nur die beiden.
Mhm.
Und dann irgendwann wurde ein neuer mit dazugeholt. Und ich glaube, es hat auch 20 Jahre gedauert, bis ich nicht mehr so der Neue war bei der Maus.
Ja.
Und das war schon echt krass.
Das ganze Konzept, ich habe mich da jetzt mal ein bisschen mit beschäftigt und das war ja, das hieß ja damals noch, du bist 72 geboren, interessanterweise, Fun Fact, war das Jahr, wo das dann wirklich die Sendung mit der Maus, Lach- und Sachgeschichten, weil vorher hieß das Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger.
Ja.
Hieß das vorher. Und noch heute passiert mir das ab und zu, wenn ich zum Beispiel, und ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber beim Recycling zum Beispiel lasse ich immer bei den Flaschen den Metallkorken lasse ich immer drauf, weil ich durch die Maus weiß, dass wenn das alles getrennt wird, dass die da Magneten haben, die dann das Metall so rausziehen irgendwie. Und deswegen kann man den Metallverschluss kann man an der Flasche lassen.
Ja, das kann ich auch so
bestätigen, Gott sei Dank.
Habe ich auch so gesehen.
Nicht, dass ich hier irgendwie, weil da habe ich dann mal irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, nee, du musst das extra. Ich sage, hast du nie die Sendung mit der Maus gesehen?
Und aber auch ganz wichtig, bei so Plastikverpackungen, die so einen Foliendeckel haben und vielleicht ein anderes Plastik in der Schale, immer trennen. Also den Deckel immer komplett abziehen. Auch wenn du so Joghurtbecher hast, den Deckel immer komplett abziehen.
Ja. Genau.
Das ist ganz wichtig.
Genau. Und,
guck mal, Wahnsinn, was man hier bei so einem Podcast alles lernen kann.
Unfassbar. Ja,
ich habe das immer extra dran gelassen.
Siehst du?
Ja, jetzt weiß ich es besser.
Nee, aber und du hast ja dann auch weitergemacht, du hast dann Wissen macht A gemacht und du bist jetzt hier Quarks.
Dimension Ralf.
Dimension Ralf, ganz genau. Machst du das eigentlich selber? Also hast du da deinen eigenen Kanal?
Ich habe so einen Avatar, der wird programmiert und dann...
Ja,
oder
ja.
Was meinst du, machst du das selber?
Nein, ich meine, betreibst du den Kanal selber?
Nee, das macht Quarks. Also das macht die Quarks-Redaktion.
Okay.
Die betreiben den und die...
Du schickst immer nur das Videomaterial, das,
genau,
was du machst.
Ja, aber ich mache das nicht alleine. Das könnte ich gar nicht. Also das würde ich niemals schaffen.
Ja.
Wir haben ganz viele Autorinnen und Autoren, die die einzelnen Themen recherchieren,
ja,
und auch mit die Studien lesen und die mit den Leuten an der Uni sprechen und sich da Informationen holen. Und die bereiten das alles vor und dann bekomme ich sozusagen die ganzen Vorbereitungen und mache daraus dann meinen Text.
Ja.
Und dann gibt es so ein paar, paar Mal hin und her, dass ich noch nichts Falsches erzähle.
Ja, genau.
Und dann gehe ich irgendwann zu mir ins Studio und nehme das auf und lade dann die Videos hoch und dann werden die von einem total großen Team von GrafikerInnen werden die schön gemacht, die Sachen. Also
sie sind ja wirklich schön.
Das ist immer ein Team pro Film und deshalb haben wir mehrere Teams.
Hör mal, jetzt mal ganz unter uns. Stehst du wirklich in deinem Büro? Ich weiß, dass das da im Büro ist, aber stehst du denn da wirklich? Weil ich sitze dann da und als jemand, der ja auch mit Video-Nachbearbeitung zu tun hat, guck mal, da schiebt er sich nach zur Seite, weil plötzlich ein Bild in die Dings.
Das ist fein beobachtet, ja, Gary. Ja. Also wir haben angefangen, wirklich in meinem Büro das zu machen.
Ja.
Aber, also wir hatten auch, zuerst haben wir mal mein Regal
fotografiert
und dann haben wir in meinem Büro eine Greenscreen aufgehangen,
ja,
weil wir wollten von Anfang an die Möglichkeit haben, dass man eben Grafiken auch hinter mich setzen kann. Mhm. Das ist natürlich einfacher, wenn das Büro von mir getrennt ist und wir das mit Greenscreen machen,
ja,
und danach eben das Bürobild dahinter setzen.
Ja.
Und dann aber war es so, mein Büro ist halt ein bisschen hellhörig und ich konnte dann immer nur am Sonntag aufnehmen und das nervt dann mit der Zeit, wenn du immer am Wochenende ins Büro fahren musst.
Hm.
Und dann wurde im Keller bei mir im Büro ein Raum frei und den habe ich dazu gemietet und habe da dann mein Studio eingebaut.
Ja.
Und da ist jetzt ein Greenscreen fest eingebaut. Da ist das Licht fest und da steht meine Kamera. Das heißt, ich kann jetzt auch unter der Woche dahin und Sachen drehen. Hm, das macht das alles super, sehr viel entspannter.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt noch das Video haben wir gestern geguckt hier, Neurodiversität.
Mhm.
Das war witzig, das war ja mit dem Hello, I am.
Ja.
Weißt du, da, wo sich dann alle paar willkürlich dann immer das, was da drunter stand, I'm
easily distracted.
Ja, easily distracted. Und das ist mir aber auch erst beim zweiten Mal gucken, ist mir das erst aufgefallen. Ja, aber das sind so diese unterschwelligen Messages, die dann da so verarbeitet werden.
Es ändert sich auch immer im Regal was, je nach Video.
Echt, machen die...
Wir machen immer so kleine Easter Eggs rein.
Easter Eggs, mhm. Ja, das ist auch echt super. Nein, was mir an dem Format super gefällt, das ist, dass das wirklich so kompakt ist, weißt du?
Mhm.
Und wenn dir ein Thema gefällt und du meinst irgendwie, du möchtest mehr darüber wissen, dann kannst du nachlesen. Aber das finde ich echt großartig. Das ist... Weil ich gucke dann immer, guck mal, genau 10 Minuten, ja komm, das ist ja so typisch YouTube, da so viel Zeit habe ich jetzt.
So viel Zeit, das ist eine Klositzung.
Ja,
ist ganz perfekt genau. Eigentlich.
Ganz genau.
Und es macht total, also vielen Dank, es freut mich sehr. Es macht auch einfach Spaß. Die Leute, die da mitarbeiten, das ist so ein tolles Team.
Mhm.
Und ja, das ist wirklich im Grunde so ein bisschen die Weiterführung von Wissen macht A.
Ja, würde ich sagen. Ja, hätte ich jetzt auch so gesehen. Also das ist schon
schon ein bisschen, klasse. Nur ein bisschen erwachsener vielleicht.
Erwachsener, ja. Vor allen Dingen tut Sterben weh. Das hatte ich jetzt gerade noch geguckt, als du dann angerufen hattest. weil es,
oh Gott, wir treffen uns mit Ralf.
Sterben weh, weil wir reden garantiert über Tod. Und apropos, Robert Duval ist gestorben. Und ja, das wollte ich nur nochmal. Weil wir haben normalerweise immer bei unserem Podcast haben wir am Anfang immer so eine RIP. Also wer gestorben ist gerade.
Ah,
und da war das Robert Duval. Dein Lieblings. Ich meine, das ist so ein Schauspieler, der immer irgendwie, der war immer so eine Konstante, der war immer der perfekte Nebendarsteller. So, ne?
Ja, wie heißt der? Phil bei Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, ja.
Dieser lange Hagere, der immer Versicherungen verkaufen will.
Ja. Über den gibt es eine Dokumentation tatsächlich. Ja. Eben. Und, aber auch ständig beschäftigt waren immer. Ne? Und bei Robert Duvall war das halt auch. Und das ist ja einer von diesen Schauspielern, die jeden Film, alles, was die gemacht haben, immer nochmal komplett aufgewertet haben. Ein großartiger, hier Apokalypse Now, ne? Ich liebe Napalm am Morgen. So, ne? Das waren ja immer so diese, oder The Godfather oder so. Du kennst ja nicht so, ne?
Ich kenne die Quotes.
Ja, also Network hast du doch gesehen.
Network habe ich gesehen, ja. Network ist großartig.
Ja. Ja, Network, den müsste ich eigentlich auch noch mal sehen.
Aber ich wusste nicht, dass er in der Part mitspielt.
Ja, das, wie gesagt, das ist so ein stiller Schauspieler, der drängt sich nie so in den Mittelpunkt, aber der spielt gerade auch im Paten eine super wichtige Rolle. Das ist, von daher war das immer ein toller Schauspieler. Oder hier in Deep Impact.
Da hat er auch mitgespielt.
Da hat er auch mitgespielt. Da hat er diesen, es gab ja diese beiden.
Toy Story auch. Nein.
Aber es, hey, hätte also gut sein können.
Das ist Don Rickles.
Das ist Don Rickles. Nein, aber in Deep Impact, da hat er die starten doch dann da diese Mission mit dem Space Shuttle. Und da hat er den Kapitän gespielt.
Ah.
Das war Robert Duvall. Genau, und das war ja die Zeit, wo sie zwei Meteor-Filme gemacht haben. Einmal Armageddon und dann Deep Impact. Und Deep Impact ist, glaube ich, der
beste. Ein paar Mal sowas passiert. Es gibt auch so zwei Filme, wo irgendwie das Weiße Haus angegriffen wird, die gleichzeitig rauskamen,
ja,
so. Aber nichts voneinander wussten.
Independence Day und?
Jetzt so etwas neuer mit Channing Tatum, glaube ich. Also
ach so.
Denzel Washington, Jamie Foxx spielt da den Präsidenten oder sowas.
Ah, okay. Ja, manchmal ist das merkwürdig. Manchmal hat man das Gefühl, da liegen so Ideen, liegen einfach rum und plötzlich stürzen nicht alle drauf.
Gerade jetzt wieder.
Was ist jetzt gerade wieder?
Nee, ich meine die Idee einfach nur.
Ach so. mal ganz kurz zum Thema.
Ganz kurz, Catherine O'Hara.
Ist auch gestorben.
Ja, ich weiß.
Ja, stimmt, richtig.
Ja, wo wir gerade bei tot sind. Und die war eine großartige Schauspielerin, die großartige Komikerin, jetzt zuletzt noch geglänzt hat in The Studio. Hast du das mal gesehen?
Mhm.
Ja, da war sie toll. Also, ich meine, die war immer toll. Ob das in Kevin allein zu Hause war oder Schitt's Creek. Kennst du die Serie?
Die kenne ich auch. War die auch bei Beetlejuice dabei?
Ja. Dazu. Bei beiden. Ja. Der zweite war der war in Ordnung.
Habe ich noch nicht gesehen.
Der ist in Ordnung, den kann man sich angucken, aber man fragt sich hinterher so, warum?
Mhm.
Das musste jetzt nicht sein, aber da ist sie, ja, sie ist ja halt auch, sie kommt auch vom Impro-Theater, kam sie, und sie hat dann eine Kanadierin, die hat dann in Second City TV, also SCTV, das war so das Pendant zu Saturday Night Live.
Wo auch Jim Carrey war.
Ich weiß nicht, war Jim. Ja, das ich glaub, kann
Jim
gut
Carrey
sein.
Jim Carrey war Second City.
Ganz genau. Und John Candy auch. Und Eugene Levy, der ihren Ehemann ja spielt in Schitt's Creek. Die kommen ja, das ist ja alles diese Impro-Kiste gewesen. Und die ist jetzt leider auch verstorben. Aber willst du machen? Der größte Feind des Menschen ist immer noch der Tod. Aus welchem Film?
Keine Ahnung.
Kentucky Fried Movie.
Ah.
Ja? Bei welchem Segment?
Bei dem, wo der Tommy da immer so, wo die Leiche immer so am Tisch sitzt noch mit der Familie und Bill Bixby, ist so ein Werbespot. Bill Bixby ist da, der sagt, der größte Feind des Menschen ist immer noch der Tod. Aber wir haben, und dann siehst du da halt diese Leiche von diesem Jungen, der da im Pool rumschwimmt, während die anderen alle rumtollen oder er sitzt dann halt so halb verwest da bei der Familie. Kentucky Fried Movie, vielleicht auch kein Film, der gut gealtert ist.
Ich fürchte auch. Also es war auch so ein Film, den ich in den USA gesehen habe. Meine Familie hatte den auch auf Video da. Mit Blazing Saddles. Das war auch so ein Film.
Mel Brooks, ja.
Und ich glaube Top Secret auch hatten die auch auf Video.
Oh, super.
Ja. Das sind überhaupt diese Zucker Abrams Zuckerfilme, die waren schon echt super. Und Blazing Saddles, Mel Brooks, der hat ja übrigens in dem Zusammenhang, wir haben ja jetzt in Deutschland auch HBO Max, und da gibt es diese wirklich irre lange zweiteilige Dokumentation über Mel Brooks. Super interessant. Also Mel Brooks ist ja auch echt einer meiner absoluten Idole.
Und der lebt immer noch.
Und der lebt immer noch.
Ja.
Hart.
Ja, das ist
ein Segen und ein Fluch wahrscheinlich, wenn du ihn fragst.
Ja, also nur das
mit
was
den ganzen Sachen, die jetzt in letzter Zeit
passiert. Das, was jetzt in letzter Zeit alles passiert ist, gerade so aus dem Hause Rainer, also da glaube ich auch, dass das nicht so toll ist für ihn irgendwie. Aber naja, trotzdem die The Producers und Blazing Saddles und natürlich Frankenstein Junior.
Mhm. Springtime for Hitler ist ein großartiger Song.
Ja.
Eine tolle Nummer.
Bist du eigentlich dadurch, dass du dir ja so viel Wissen häuft hast über die Jahre, bist du eigentlich der perfekte Partygast? Irgendwie einer, wo man, weißt du, das solltest du vielleicht monetarisieren irgendwie.
Mieten also Sie Ralf Kaspers.
Mieten Sie Ralf Kaspers. Er kann ihm was erzählen. Tut sterben weh.
Ja,
Neurodivergenz.
Auf jeden Fall wäre ich voll. Es wäre eine super Party. Lasst uns über den Tod sprechen.
Ja, ganz genau.
Ja, nimm dir doch ein Bier.
Ja.
Nervengift, weißt du schon, ne?
Ja, es ist ja so. Ja,
also,
stimmt ja
tatsächlich. Als ja. ich angefangen habe bei Wissen macht, nicht bei Wissen macht Arbeit, Geh aufs Ganze zu arbeiten, war das eine Redaktion, das waren 4 Frauen und ich. Und die haben mich halt total ignoriert.
Okay.
Die haben halt über alles das geredet, über was sie halt so reden. Und ich habe zugehört und habe sehr viel gelernt.
Ja.
Über alles Zwischenmenschliche. Und ich glaube, da fing das an, dass ich auf Partys immer gut unterhalten konnte, weil ich ja plötzlich Themen im Kopf hatte, die ich vorher nie im Kopf hatte. Das hat den Horizont sehr erweitert.
Ja.
Und so ging das immer weiter. Ja, aber naja, ich gehe nicht so viel auf Partys. Ich schlafe immer ein.
Ja, okay. Ja, das, ich meine, da wären wir beim nächsten Thema irgendwie.
Schläfst du oft ein?
schläfst
steht oft hier ein. Drauf.
Nee, ich bin ja, ich schlafe ja immer gerne, das wissen die Leute, bei Filmen ein. Wenn mich Filme nicht fesseln, schlafe ich ein, werde ich sofort müde.
Irgendwie. Auch im Kino?
Auch im Kino. Ist jetzt schon länger her, dass mir das passiert ist, weil in letzter Zeit habe ich wirklich gute Filme gesehen.
Im Kino?
Im Kino auch, ja. Ja, also es ist schon länger her, es ist wirklich länger her. Aber
mir ist es immer passiert bei den ganzen Marvel-Filmen.
Oh.
Viel zu lang und viel zu langweilig.
Okay.
Also,
ja.
Da bin ich immer eingeschlafen.
Ja, ja. Das ist, aber bei mir ist das wirklich, und das war für mich dann immer so ein Level. Also der Gary ist nicht eingeschlafen. Ja, weil mich der Film gefesselt hat.
Wie gut ist der Film von 1 bis 5 Sternen? Oder von 1... Ein Stern bis Gary ist nicht eingeschlafen.
Ja, ganz genau. Ich finde, das ist ein
guter Maßstab. Gary hat leicht gedöst. Ah, okay.
Ja, das ist übrigens das Schlimmste.
Das ist die Gary-Zahl.
Das ist übrigens das Schlimmste, wenn du so vor dich hindöst und du das Gefühl hast, du bist gar nicht eingeschlafen, aber dann dir plötzlich Portionen irgendwie von 2 Minuten, 3 Minuten aus dem Film oder aus der Serie fehlen.
Oder Gundela dich in die Seite knifft.
Weil ja, das macht ganz wirklich. Genau. Ja, ja, das macht. Ja.
Das finde ich gemein.
Ja, das ist
also, lass die Leute doch schlafen, wenn sie schlafen.
Muss die Kamera sagen.
Gut, ganz genau.
Lass den Gary schlafen, wenn er schlafen
will. Ja.
Bei
Obwohl, ich muss fairerweise sagen, sie macht das jetzt nicht mehr so oft, weil sie nämlich selber immer einpennt. Aber.
Jetzt mache ich das.
Bleib in der Familie.
Aber das ist, also wie gesagt, so rumdösen, das ist für mich das Schlimmste. Weil dann weiß ich ganz genau, ich muss eigentlich die Folge nochmal komplett neu gucken. Oh ja, und dann ist das so.
Und noch was. Guckst du immer auf normaler Geschwindigkeit? Oder
ja, natürlich.
Da weißt du, wenn du plötzlich auf doppelte Geschwindigkeit stellst, die Serie ist ein bisschen langsam erzählt.
Bei Netflix-Serien hast du das mal gemacht?
Ja.
Bei was?
Das war eine Apple-TV-Serie. Das war eine Serie, wo Außerirdische auf die Welt kommen.
Ach, die fandet ihr doch so gut.
Nicht Resident Evil.
Mit Sam Neill, glaube ich, in der ersten Folge spielt er mit.
Ach, oder die. Invasion, ja.
Boah, da dachte ich, wie, das geht jetzt noch eine Stunde.
Die zog sich wirklich.
Da habe ich auf doppelte Geschwindigkeit gestellt.
Okay.
Auch beim Podcast mache ich das ganz gerne.
Beim Podcast, da kann ich das jetzt nicht bei diesem Podcast. Aber
auch bei Hörbüchern mache ich es auch super oft.
Ehrlich?
Ja.
Ja.
Kommt auf den Sprecher an, oder?
Ja, es kommt auf den Sprecher an und ist auch
auf den Inhalt. Santiago Ciesma? Santiago Ciesma auf doppelter Geschwindigkeit?
Kenn ich gar nicht mehr.
Was? Doch, den deutschen.
Ah, ja, SpongeBob. Natürlich.
Da bist du wahnsinnig.
Das geht nicht. Ja. Aber es gibt so ein paar andere. David Nathan.
Ja.
Der ist super. Aber manchmal.
Auch in doppelter Geschwindigkeit.
Der ist auch in doppelter Geschwindigkeit noch gut. Oder anderthalbfache Geschwindigkeit.
Ja. Wenn sich das in doppelter Geschwindigkeit anhört, als ob die normal sprechen, dann weißt du. War die richtige Entscheidung.
Und wenn ich auch super finde, ich habe kein Bild, kein Gesicht zu dem, Stefan Kaminski, kennt ihr den?
Den Namen?
Der ist auch
ein... Ja, nur hier im Ruhrgebiet hast du alle Stefan Kaminski.
Ja, gut.
Schwer. Aber woher könnte ich den kennen?
Die neuen Leben oder die vielen Leben des Harry August hat er gesprochen. Das ist so ein... ich glaube, die Autorin heißt Claire North und die Geschichte ist total super. Es ist halt, was kann man so weglesen eigentlich?
Ja.
Es geht um einen Typen, Harry North, der wird geboren und du kriegst so ein bisschen das Leben mit und dann stirbt er irgendwann.
Ja.
Und dann wird er wiedergeboren als Harry North und geht genau das Leben nochmal durch. Aber der Twist ist, der kann sich an sein vorheriges Leben erinnern. Und so entwickelt sich nach und nach die Geschichte, dass er irgendwas muss er erledigen. Mhm. Und das nimmt unglaubliche Wendungen und das ist total super, weil er halt immer wieder sterben kann. Und irgendwann merken seine Widersacher, okay, wir müssen ihn nur festsetzen, dass er auf keinen Fall stirbt.
Also es hat Widersacher, also es hat jetzt nicht irgend so eine, ich hätte jetzt die und die Person ansprechen sollen, sondern es hat das, Antagonisten.
Ja, genau. Und die merken dann, weil es gibt mehrere von diesen Urboros, also die Leute, die immer wiedergeboren werden und die kämpfen im Grunde gegeneinander und es ist super.
Hört sich interessant an.
Gab es das nicht als Film, so ein Actionfilm, Lifeguard oder sowas?
Weiß ich jetzt nicht. Charlize
Theron? Es ist ein bisschen wie dieser Film, wo...
Jetzt sag nicht täglich grüßt das
Murmeltier. Nee, nicht täglich grüßt das Murmeltier, aber so in der Richtung. Und zwar Tom Cruise
ist... Minority Report? Nein, den mit der Emily Blunt.
Lift, I Repeat.
Ja, der heißt Lift, der hat ja zwei
Titel. Edge of Tomorrow.
Edge of Tomorrow.
So ein bisschen so wie der.
Ja. Ah, okay.
Und irgendwie ganz cool. Also...
Ah, okay.
Und das hat Stefan Kaminski, hat das Hörbuch gesprochen und das ist wirklich, wirklich toll.
Also ein guter Tipp. Guter Tipp. Weil das hätte ich dich tatsächlich gefragt, was du empfehlen kannst. Und das ist ein guter Tipp. Wie heißt das Buch?
Die vielen Leben des Harry August. Also es ist jetzt nicht hochliteratisch oder so.
Nein, aber es hört sich von der Prämisse her hört sich wirklich sehr interessant an irgendwie. Und wenn der Sprecher noch gut ist, dann ist er Win-Win.
Und Claire North hat noch ein anderes Buch geschrieben, was ich danach auch gelesen habe, das heißt Touch. Ähnliche Geschichte, also die Grundvoraussetzung ist, dass die Hauptfigur, sobald die jemanden anfasst, wechseln die. Das heißt, die Körper bleiben gleich, aber der Geist von diesem Typen, der anfassen kann, wechselt in den anderen und der andere ist erstmal stumm geschaltet. Oh. Und der muss eben auch, so eine Agentengeschichte muss irgendwie erledigen und diese Prämisse sorgt dafür, dass es halt immer total spannend
bleibt. Es hat ein bisschen was vom Videospiel tatsächlich auch. Ne? Mhm. Gerade auch so das Erste, was du beschrieben hast, weil da geht es ja darum. Ja, es geht ja immer darum, zu sterben. Genau. Und dann den gleichen Weg wieder zurückzugehen und dann den Fehler nicht wieder zu machen. Ja, genau. Und das ist ja sehr inspiriert davon. Hört sich jedenfalls so an. Ja, auf jeden Fall, hört sich sehr interessant an. Bist du eigentlich ein spiritueller Mensch? Frage ich jetzt so aus der Lamengen heraus.
Ach so.
Du bist kein spiritueller Mensch.
Was heißt das, spirituell?
Ja, weiß nicht. Okay, der Grund, warum ich frage, ist, weil du hast vor Jahren, warst du bei uns im Viele Wege führen nach oben Podcast und da haben wir dich am Ende des Podcasts, wirklich jetzt schon lange her, das haben wir tatsächlich noch in deinem Büro aufgenommen und da haben wir dich nach deiner Lebensphilosophie oder nach deinem Lebensmotto gefragt und da hast du das gesagt, was du bei der Frau Böttinger auch gesagt hast und da habe ich mich sehr gefreut, dass das wohl immer noch so stimmt, nämlich einfach kein Arschloch sein. Ich meine, okay, das
hat sich mittlerweile geändert.
Das hat sich, sehe ich jetzt nicht mehr so.
Das muss jetzt nicht unbedingt mit Spiritualität zusammenhängen oder so, aber das ist tatsächlich, das hat mich so beeindruckt, weil es so simpel ist eigentlich, dass ich das heute wirklich eigentlich täglich versuche umzusetzen, einfach kein Arschloch zu sein. So, ne? Und da habe ich mich so gefragt, ob du, weil du hast ja, ich weiß jetzt nicht, ob du bei deinen Beiträgen, ob du da auch so, doch, es gibt einen bei Religion, den habe ich auch noch nicht gesehen. Oder über Spiritualität irgendwie. Also, dass man an irgendwas glaubt, an irgendwas Höheres oder also es muss ja nicht Gott sein, aber zum Beispiel, ich fühle mich so dem Buddhismus sehr nahe, ohne jetzt zu sagen, dass ich ein Buddhist bin, aber...
Nudist.
Ich bin generell ein Nudist.
Du willst ja nur respawnen, deshalb.
Ja, ganz genau. Nein, aber Ja,
Buddhismus-Humor.
Dazu muss ich sagen, ne? Nur mal so als Kontext, muss ich sagen, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie alt du da warst. Da
das ist jetzt aber...
Ja.
Ich erzähle das in der Kindheit.
Pass auf, die Geschichte ist toll. Da habe ich ihn gefragt, ich glaube, es war zum Jahreswechsel und ich habe dich gefragt... Und ich habe dich gefragt... Ja, was nimmst du dir denn so vor fürs neue Jahr? Und Henry guckt mich an und sagt, dich fertig machen. Arbeitet er bis heute dran.
Das ist ein Langzeitprojekt.
Ist ein Langzeitprojekt.
Ich finde, man muss Ziele haben.
Ja. Man muss Ziele haben. Und der Henry ist auch dafür verantwortlich für meinen peinlichsten Moment, den ich je hatte. Der eine oder andere wird die Geschichte kennen. Und zwar, ich stehe mit der Parkkarte stehe am Automaten und ich muss furzen. Und ich habe gefurzt. Henry steht neben mir und ich gucke dann so über die Schulter und ich sehe, dass eine Frau hinter mir steht. Und mir war das so peinlich. Ich bin so rein. Und dann sagt er, Papa, du hast gefurzt. Ja, und ich so. Aber das war dann.
Das war erst vor einem Monat oder so?
Das war gleichzeitig so peinlich, aber auch so lustig, weil ich so gedacht habe, das kannst du nicht schreiben.
Das muss schon länger her sein.
Das ist länger her.
Ja. Weil du hast gesagt, Papa, du hast gefurzt. Du hast
gesagt, stimmt.
Gary, du hast gefurzt. Ah, gut aufgefasst.
Ja, genau. Nee, aber das war.
Ich bin ja auch hier ins Parkhaus gefahren und ich hasse es ja. Oh, Parkhäuser. Die haben jetzt überall so Kameras, um die Nummernschilder zu lesen, damit man keine Karte mehr ziehen muss und so weiter. Und ich stehe da und die scheiß Schranke geht nicht auf.
Und hast du Schnee
auf. Und dann stand ich da, war da so ein kleiner Zettel, falls die Schranke nicht aufgeht, hier ist ein Besen, können Sie
das... Ja, das ist nervig.
Und dann stand ich aber so an diesem Gerät, wo normalerweise die Parkkarte rauskommt, dass ich fast nicht rauskam. Da musste ich mich da so rausschälen.
Oh, das ätzend.
Und der Typ meinte so, ja, hier, Nummernschild. Dann bin ich da vorne hingegangen. Das Nummernschild war komplett frei. Da war kein Schnee drauf.
Okay.
Und dann meinte ich, und jetzt? Und dann ist er rausgegangen und hat mir den Besen in die Hand gedrückt. Wischen. Und ich so, aber da ist kein Schnee. Ja, macht nichts. Die Kamera sieht das dann. Und echt ungelogen. Als ich dann einmal so alibimäßig über das Nummernschild gewischt habe, es hat sich nichts geändert. Dann plötzlich ging die Schranke auf. Aber ich stand so nah an der Schranke, dass die Schranke mir praktisch noch einen Schlag versetzt hat.
Ich war total begeistert. Ich war total begeistert von dieser Technik, weil wir haben eine Dauerkarte für dieses Parkhaus und ich war total begeistert. Habe aber dann genau diesen, da habe ich gesagt, das ist jetzt der Fehler im System. Das haben die nicht mit eingerechnet.
Schnee.
Dass wenn Schnee kommt und dann können die Leute da. Und vorher, als es hier, ich meine, es schneit ja nicht so oft bei uns, aber trotzdem, irgendwie, du bist durchs Bergische Land gefahren irgendwie und da ist ja immer ein totales Schneechaos. Aber ist egal. Da kam dann einer raus und hat das bei mir abgeputzt. Da habe ich so gedacht, meine Güte, gehört das jetzt auch zu deren Aufgabe, irgendwie das jetzt so zu machen? Irgendwie da,
ja, offensichtlich nicht.
Ja, nee, offensichtlich haben sie dann gesagt, nö, machen wir jetzt nicht mehr. Ja,
den kennen wir, haben sie gesagt,
ja,
bei dir.
Ja, ja. Ja, ich bin ja da, wie gesagt, Dauerkunde, VIP sozusagen. Mhm. Mir gehört ja da quasi ein Parkplatz. Ralf, ich glaube, wir sind jetzt so langsam am Ende gefühlt, habe ich das Gefühl.
Wie fandst du den Burgundia-Film?
Burgundia. Hast du am Anfang, um die Klammer zu schließen. Nimm das mal einfach mal an dich.
Mir hat der ganz gut gefallen.
Okay, tschüss.
Das war's.
Hast du ihn auch gesehen?
Nein, ich habe den vorherigen Film von ihm gesehen, den ich absolut schrecklich fand.
Kinds of Kindness.
Kinds of Kindness.
Habe ich nicht gesehen.
Der war nicht so kind, der Film.
Wirklich, also ein Film, wo ich beinahe aus dem Kino rausgegangen wäre ich nicht mit Begleitung da gewesen.
Ja.
Aber ich mitbekommen habe, wie, glaube ich, 4 Leute während des Films rausgegangen sind.
Ja.
Also ich fand, jetzt so von den Bildern fand ich ihn super. Ich fand so toll, wie die damit gespielt haben, ob die beiden Entführer jetzt tatsächlich nur total einfach bescheuert sind und blöd sind und sich da...
Oder tatsächlich
wirklich was rausgefunden haben, dass diese Emma Stone tatsächlich eine Außerirdische ist. Und diese, dass du da so im Ungewissen geblieben bist, bis zum Ende, das fand ich schon ganz cool. Das war irgendwie, das hat irgendwie Spaß gemacht. Dann das eigentliche Ende... Es war schon gut, aber ich weiß nicht, ob mich das jetzt so so befriedigt zurückgelassen hat. Ich glaube nicht, es war ein bisschen albern eigentlich, das Ende. Ich will jetzt nicht erzählen, wie das Ende ist.
Nee,
aber es war nicht so ein Film, der mir so Gefühle gemacht hat wie Everything Everywhere Everything Everywhere All at Once.
Ja.
Das war der letzte, also das ist wirklich ein super Film. Da,
ja, ich weiß, sagt der Henry ganz anderes.
Den
habe
ich vorgespult tatsächlich.
Echt? Nee, ja. das ist wirklich, den fand ich super.
Ja, ich fand den auch super.
Wieso
ja.
hast du den vorgespult?
Weil er mir auch am Ende zu lang war und sich zu sehr, also ich habe so, jetzt komm auf den Punkt. So, ich weiß, ich habe den sehr spät gesehen auch und ich konnte einfach nach einer Zeit nicht mehr. Mir war das alles egal in dem Film.
Spät von der Uhrzeit.
Ja.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist dann oft so. Vielleicht musst du dem mal eine Chance geben, weil der ist wirklich toll.
Ja. Ich mag den anderen Film, den Swiss Army Man.
Ja, auch super.
Den finde ich super.
Der ist auch so cool.
Obwohl der Nachfolgefilm, den sie danach gemacht haben,
mit dem Einhorn,
mit Paul Rudd oder so, ich glaube, der ist hier noch nicht mal im Kino gelaufen.
Der kommt noch.
Ja, kannst du auf HBO gucken.
Ich meine, der ist bei HBO, ist der.
Wie heißt das alternative HBO?
Death of a Unicorn? Ich glaube, Death of a Unicorn, ja. Ne? So ähnlich. Auf jeden Fall mit Unicorn.
Hm.
Ja.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Also es ist praktisch so eine Horrorfilm-Persiflage, glaube ich. Mit Paul Rudd und
Wie heißt der Film? Have Fun, Don't Die?
Ah, da freue ich mich auf die Pressevorführung jetzt am 26. Good Luck.
Ah ja, Good Luck.
Have Fun, Don't Die. Von Gore Verbinski.
Genau, da musste ich jetzt dran denken, als es mit dem Unicorn.
Ja. Also da, auf den freue ich mich richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich erwartet. Sam Rockwell ist immer gut in solchen Rollen. Also der ist perfekt.
Der auch bei Jojo Rabbit einfach großartig.
Großartig. Ja, der es gibt auch großartig. diesen Film, Henry, wie heißt der noch, wo er diesen Typen-Chef spielt von so einem Waterpark, von so einem,
weißt du, den? Ja, der hat so einen unpassenden Namen. Nee, nicht unglaublich nah. The Way Back.
Handelt von so einer Familie, die Steve Carell spielt auch mit. Der spielt den Arschlochvater, beziehungsweise ist so ein Stiefvater. Und die Frau, die Mutter, gespielt von Toni Collette.
Natürlich.
Und die hat ihren Teenager-Sohn mit dabei und die ziehen irgendwie, nicht ziehen, sondern die verbringen den Sommer an irgendeinem. Irgendwo, ich glaube in Cape Cod oder so, irgendwo, wo es schön und sandig ist. Und wie gesagt, er kriegt mit, wie halt der Typ, dieser Steve Carell, seine Frau, seine Mutter betrügt und sowas alles und der ist rebellisch und ihm gefällt das auch nicht, dass er nicht bei seinem Vater ist. Warum kann er nicht bei seinem Vater sein? Er ist total frustriert. Und dann lernt er Sam Rockwell kennen, der halt so ein Leiter spielt von so einem Waterpark. Da so. Und die freuen sich dann an. Und das ist total toll, weil das hat mich damals schon, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, hat mich das total an, der deutsche Titel ist leider Babyspeck und Fleischklößchen, das ist Meatballs mit Bill Murray. Mhm. Wo Bill Murray so ein Jugendcamp Counselor gespielt hat, der sich auch so einem Außenseiter angenommen hat.
Unglaublich.
Und dann habe ich hinterher gelesen, dass die beiden Drehbuchautoren und die da auch in dem Film mitspielen, dass die tatsächlich sich da haben inspirieren lassen von irgendwie. Und das ist ein total toller Film und Sam Rockwell ist so super. Das ist ein Film, das ist einer von den All-Time-Favorites, den ich mir immer wieder mindestens einmal im Jahr angucken kann. The Way, Way Back heißt er. Ja. Ganz, ganz schöner Film. Und da muss ich auch sagen, Dietmar Wunder synchronisiert ja seit ewigen Zeiten Sam Rockwell und der macht das auch echt großartig. Also das ist einer der wenigen Sachen, die ich mir dann gerne auch auf Deutsch angucke, muss ich echt sagen. Und auf den Film freue ich mich auch, weil wie gesagt, Sam Rockwell kann diese Rollen einfach super spielen. Na, diese total verstrahlten Typen irgendwie.
Der hat auch eine gute Prämisse irgendwie mit dem Zeitreisenden.
Ja, ja, ganz genau. Da geht es ja auch um KI und diese Leute, die jetzt da in diesem Hamburgerladen sind, nur in dieser Konstellation können jetzt die Zukunft retten irgendwie. Und das finde ich...
Da bin ich auch mal gespannt.
Ja, finde ich auch super. Einfach kein Arschloch sein. Das ist also das, wonach du jetzt...
Ich versuche ich zumindest, klappt mal mehr, mal weniger, aber ja.
Ja, weil es ist ja so einfach. Man hat es immer sofort wieder im
Kopf. Kein Arschloch zu sein?
Kein Arschloch zu
sein. Ist nicht einfach.
Findest du? Also ich meine, es ist so einfach, sich daran zu erinnern, das meine ich, ob es umzusetzen.
Findest du nicht, dass es nicht einfach ist?
Kein Arschloch zu sein.
Naja, der Händler ist permanent.
Das kommt halt mal drauf an. Ne? Also es sind ja viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen, wie andere Leute gerade dich überhaupt wahrnehmen, wie du gerade
ja, dich klar, verhält. Dass du schlechte Tage hast,
ja. Geschenkt. Also genau ich, glaube, was ich einfach nur meine, ist, dass viele Verhaltenssachen einen selber nicht immer auffallen und dass man dann auch Leute braucht, die einen da so checken.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gebe ich dir recht. Also das ist auch so.
Aber du, auch wenn du jetzt nicht jemanden hast, der dich darauf hinweist, dass dein Verhalten irgendwie blöd war oder ätzend war, kannst du ja trotzdem, du hast ja auch Antennen, du kriegst ja mit, wie Leute reagieren und kannst vielleicht abends dann mal in einer ruhigen Minute ja auch da reflektieren, lief das heute eigentlich alles so, wie es laufen sollte oder habe ich da vielleicht so ein komisches Gefühl aus einem bestimmten Grund? Ich weiß noch, bei meinem Studium war es so, wenn wir Drehbücher geschrieben haben beispielsweise und wir hatten so eine Aufgabe und ich habe das Drehbuch geschrieben und es gab eine Stelle, wo ich dachte, oh Gott, es haut irgendwie nicht hin. Und ich habe so ein bisschen rumgearbeitet und dachte, ist nicht rund, aber wahrscheinlich wird es niemandem auffallen. Und dann haben wir halt das besprochen und dann kam es zu der Stelle, wo ich dieses doofe Gefühl hatte und genau zu der Stelle wurden dann die Finger in die Wunde reingelegt von meinem Dozenten beispielsweise oder von meinen Kommilitonen und das war total interessant, weil ich habe da nicht unbedingt gelernt, wie ich jetzt bessere Drehbücher schreibe oder so, aber ich habe gelernt, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen kann. Wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas nicht rund, dann ist es ein echtes Gefühl und dann sollte ich da so lange dran arbeiten, bis es vom Gefühl her passt und rund ist. Und vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal dran mich setzen und nochmal neu schreiben.
Ja.
Und genau dieses Gefühl, das hast du ja nicht nur bei Sachen, die du jetzt schreibst oder so, sondern auch ja im täglichen Miteinander mit anderen Menschen, dass du manchmal so ein Gefühl hast, das Gesicht, was ich da jetzt gerade gesehen habe, das ist irgendwie, sah nicht so positiv aus. Und das wirkt vielleicht ein bisschen nach und du denkst drüber nach und dann kannst du, wenn du da nicht weiterkommst, auch dann vielleicht beim nächsten Mal fragen, das, was ich damals gesagt habe, war das in Ordnung oder war es nicht in Ordnung? Und allein dieses dran arbeiten und dieses Reflektieren ist für mich schon, ja, das ist so der Weg eben, kein Arschloch zu sein und Ellbogen raus und scheißegal, was passiert mit den anderen. Das ist so das, was ich damit verbinde. Und dieses Gefühl, das hast du ja immer. Im besten Fall. Also, wenn du nicht ganz abgestumpft bist. Aber das, glaube ich, das würde ich dir jetzt nicht zutrauen. Das ist nicht
ja, habe ich auch nicht.
Ja. Und insofern, darum geht es ja, dass du offen bist für das, was du fühlst und was vielleicht von den anderen so bei dir ankommt und darüber nachdenkst. Das finde ich wichtig.
Ja, Geri.
Ganz genau, ja.
Denk mal drüber nach.
Ich denk da permanent drüber nach. Wie gesagt, es vergeht fast kein Tag, wo ich nicht darüber nachdenke. Irgendwie, weil ich oft die Tendenz habe, ein Arschloch zu sein. Nein, aber
ja, man ist ja auch nicht perfekt.
Nee, eben, ganz genau. Ne, und weil das halt einfach, das hat mich wirklich sehr beeindruckt und das schleppe ich heute bis heute mit mir rum. Also das ist ein Ankerpunkt, den man hat. Einfach sich daran zu erinnern, dass, weil du kannst es ja auch in tausend anderen Sätzen, kannst ja auch umformulieren, was du nicht willst, dass man dir tut, weißt du, so, das ist das Gleiche. Ne? Ja. Ralf, wir haben jetzt wirklich lange deine Zeit in Anspruch genommen.
Ich habe eure Zeit in Anspruch genommen.
Ach, jetzt hör aber auf. Abschließend noch drei Dinge, auf die du dich freust. Das kann alles sein. Das kann sein, dass dieser Podcast endlich zu Ende ist. Das kann ein Film sein. Das kann, was weiß ich, keine Ahnung. Drei Dinge, spontan raus damit.
Wir haben den alten Sandwich-Toaster ausgepackt wieder zu Hause.
Mm.
Und ich habe ein riesen Toastbrot gebacken.
Ja.
Oh.
Ja. Selber gemacht. Wie groß?
Ungefähr was? So 45 Zentimeter lang, also richtig groß, so ein amerikanisches Toastbrot eigentlich.
Ja, ja.
Total wattig und sehr lecker. Und da freue ich mich heute Abend drauf, dass wir Sandwiches machen. Wir knallen da alles rein, ganz viele verschiedene Soßenreste, die wir noch haben zu Hause.
Ja.
Und toasten die dann im Sandwich-Toaster und essen das dann mit Käse und alles. Da freue ich mich drauf. Das ist jetzt heute Abend. Ansonsten Filme, also diesen Good Luck,
Have Fun, Don't Die.
Ja. Da freue ich mich auch drauf.
Okay.
Hast du ein Glück, dass du die Pressevorführung sehen kannst? Da
kannst du mitkommen.
Wann ist das?
Am 26. Ja,
da kann ich wahrscheinlich nicht mitkommen.
Ah, nee,
warum das nicht?
Doch, ich habe die noch nicht bekommen, die Einladung.
Ja, da muss man mal anrufen.
Und ansonsten, auf was freue ich mich noch? Ich mache ein Sabbatical, genau, da freue ich mich auch drauf.
Ah.
Ja, ich mache von Mai, Juni, Juli mache ich eine kleine Pause im Fernsehen und auf YouTube und werde ein Buch schreiben und rumhängen und Sachen erledigen, die sonst immer liegen bleiben.
Okay, hast du schon ein Thema oder willst du noch nicht darüber reden?
Zu dem Buch?
Ja.
Ja, das wird auch wieder ein Kinderbuch sein. Also,
ja. Hast du mal Bock, mal fictional zu schreiben? Also wirklich, ich sag jetzt mal, für Erwachsene.
Ach, für Erwachsene? Ja. Schon. Oft habe ich den Eindruck, mir fehlen einfach so die Geschichten, um die zu erzählen.
Okay, ja.
Aber grundsätzlich, ja, wenn ich mal so eine Prämisse hätte, wie irgendwie, keine Ahnung, die vielen Leben des Harry North und darauf aufbauen.
Wir haben uns doch damals kennengelernt, da ging es doch auch um ein Projekt. Es war mit Roland Heep und unserem lieben Kollegen Frank Hopmann. Und
es waren total super Ideen dabei.
Ja, und wir haben uns ein paar Mal getroffen.
Und zwar war die Prämisse, dass die Mauer der DDR.
Stimmt. Was? Absolut genial. Bitte erzähl weiter. Ja.
Es war jetzt nicht der sozialistische Schutzwall.
Nee.
Vor den Kapitalisten aus dem Westen, sondern das war ein Schutzwall vor Zombies. Das konnte man aber so nicht verkaufen, weil sonst wäre Panik ausgebrochen. Und
Genau. Und die DDR, also die Stasi, die hatte irgendwie in den Kellern hatte die Zombies halt. Und das war praktisch die super Prämisse. Boah, bei mir gehen jetzt schon wieder alle Synopsen an hier. Also da hätte ich total Bock. Irgendwie das müssen wir mal gucken.
Was als Hörspiel?
Vielleicht als Hörspiel. Nee, damals haben wir ja noch groß gedacht.
Ja, es war noch vor Corona. Da waren wir noch, wir machen da eine Serie draus.
Ja. Netflix, da, die winken einen ja förmlich durch. Die schmeißen einem das Geld entgegen. Aber nee, ist ja nicht. Aber für ein Hörspiel wird das wirklich gut.
Es gab eine Schlüsselszene. Es gibt in Köln gibt's so ein paar Schuttberge. Ein Berg ist der Pilzberg. Das heißt, das sind so kleine Hügel. Da ist der ganze Schutt vom Zweiten Weltkrieg zusammengeräumt worden, die wurden begrünt. Und der Pilzberg beispielsweise, wenn es schneit, dann sind da alle unterwegs und rodeln runter. Ich habe sogar mal nachts um 2 oder um Mitternacht oder so, war ich noch mal eine Runde mit dem Hund und es hat geschneit und tatsächlich war jemand am Pilzberg und ist mit Skiern da runtergefahren.
Ja, super.
Geschultert wieder hoch. Und der Pilzberg heißt Pilzberg, weil es oben auf dem Berg so einen kleinen Wetterpilz gibt, so einen Unterstand. Also es ist im Grunde so ein Betonpilz.
Ah, okay. Ja.
Eine Betonsäule und dann so ein Schirm.
Ja.
Und der sieht aus wie ein Riesenpilz. Und eine Schlüsselszene, die war, da muss ich immer dran denken, wenn ich da lang gehe, dass der ganze Pilzberg, also die Hauptfigur wird von Zombies gejagt, den Pilzberg hoch, flüchtet da hoch und klettert auf diesen Pilz, um irgendwie sich zu retten. Aber irgendwann ist eben der ganze Pilzberg voll mit Zombies und kein Ausweg.
Ja.
Und die rütteln an diesem Pilz und der Schirm bricht ab. Und in dem Moment surft der Held praktisch auf den Zombies, den Pilzberg runter und kann dann flüchten.
Ja, super, super. Ey, wir sollten uns noch mal mit den beiden Hyopies treffen. Also das hört sich immer noch nach einer guten Idee an. Ja. Ich werde das mal anregen. Oder beziehungsweise, ich weiß ja, dass der Herr Koopmann und dass der Herr Heep diesen Podcast
auch hören.
Viele Grüße. Und aber das sollte man unbedingt noch mal sollte man übrigens noch mal angehen. Alles klar. Okay, in dem Sinne, lieber Ralf Kaspers, danke, dass du kein Arschloch warst und dass du bei uns zu Gast warst. Und es hat totalen Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das mal wiederholen. Gerne auch mit Herrn Döring zusammen. Und da müssen wir übrigens den nächsten Termin
ausmachen. Ja, das stimmt.
Und apropos Döring, das sollte ich dir geben von dem Herrn Döring. Das ist sein neuestes Werk, Faust ist wahrscheinlich eine Boxergeschichte, ich weiß auch nicht.
Kommt mir bekannt, ist ein Remake, ne?
Das ist deutsche Rocky.
Vielen ja, genau. Dank.
Cool. Ja, ist sein neuestes Werk und mit vielen, vielen Grüßen und ja, aber ich bin mir sicher, dass wir uns jetzt
demnächst bald mal sehen.
Okay, das war's von unserer Seite. Danke, dass du da warst. Alles Gute auch beruflich und tschüss.
Tschüss. Wiedersehen.
Wiedersehen.
Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. And you know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So looks like big rug is safe for now. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Not available in all states.